Erstmal Früchtetee hier fertig trinken. Oh shit, läuft ja schon. Willkommen bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 11 von Viben mit Visi, dein neuer, alter Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host, Vizmaster Viz, a.k.a.
Put some respect on my name. You understand me? When y'all say my name, put some respect on it.
Let's go!
Ja, ich bin back wie ein englischer Rücken, würde Favorite jetzt sagen. Denn ich war die letzte Woche auf Usedom an der Ostsee mit der Family. Denn ihr könnt über euren Lieblingspodcaster sagen, was ihr wollt, aber er ist definitiv ein Family Man. Das geht jetzt auch raus an meine zukünftige, die ja vielleicht sogar den Podcast hört, also nur damit du Bescheid weißt, Jordi, ne? Jedenfalls war es wirklich schön, ein wenig Meeresluft zu schnuppern, über den FKK-Strand zu schlendern, also mit Jacke natürlich, war ja ganz schön windig, also nur mit Jacke, und sich kiloweise Backfisch einzuverleiben. Ne? Das Ganze hat mich auch inspiriert und jetzt slide ich bei einigen entzückenden Damen mit einem Nordisch by Nature fettes Brot-Style in die DMs rein. Moin Leute, hier ist der Peter. Und wenn du mir jetzt nicht deine Muschel zeigst, dann gibt's hier eine Meuterei, ne? Auch ein kleiner Tipp von mir, sei immer dein eigener Hype-Man, weil sonst lacht keiner über deine cringy Katastrophen-Jokes, egal wie schlimm die sind. Liebe dich selbst ist meine Message heute, ne? Weil kein anderer das tun wird. Tut mir leid, aber ist die Wahrheit. Ja, aber ich habe ja in der Pause dafür gesorgt, dass ihr nicht ganz ohne meine Stimme auskommen müsst, denn ich war letzten Donnerstag zu Gast bei den Brüdern vom Knapp vor 8 Podcast und wir haben über Neid und die Neidgesellschaft in Dresden, Deutschland und dem Rap-Game allgemein gesprochen. Also wer das noch nicht gehört hat und die Themen interessant findet, beziehungsweise wer generell mich hören möchte, ist ja das Wichtigste, der sollte das auf jeden Fall nachholen, denn es ist wirklich eine ganz entspannte und informative halbe Stunde geworden, in der wir auch auf KMN eingehen und alle anderen verrückten Dinge, die so lokal abgehen. Ja, knapp vor 8, Folge 4, check it out. Zusätzlich muss ich natürlich noch einen Shoutout an die Mädels vom Zwischen Chai und Schwestern Podcast geben, die letzte Woche mit ihrer ersten Folge über Dating-Fails an den Start gegangen sind. Die Mädels machen das jetzt schon sehr souverän und es war an vielen Stellen wirklich richtig lustig. Auch wenn ich jetzt wie ein Simp klinge, also es ist schon wirklich bizarr und krass, was sich da einige Typen rausnehmen bei den Dates. Ansonsten, der Podcast ist super, natürlich hast du mit 6 Personen eine ganz eigene, andere Dynamik. Ich selbst betreibe hier ja fast eine One-Man-Show. Und muss versuchen, das so entertaining wie möglich zu halten. Also ich hoffe, ihr seid jetzt auch nach 3 Minuten noch nicht eingepennt. Ja, dann war es für mich als Mann auch interessant zu hören, welche Fehler und Fauxpas ihre Datingpartner begangen haben. Ich glaube, es war Cleo, liebe Grüße an der Stelle, die vor einem Date erzählte, bei dem ihr gut gebauter Gegenüber einen Früchtetee bestellt hat. Jedenfalls war das für sie ein mieser Moodkill und seine Chance zu landen war alsbald Zero. Ja, sorry, aber da muss ich als Slave auch mal ein Zeichen setzen. Dieser ganze Hate gegen Tee geht überhaupt nicht. Wir trinken Tee aus Gläsern und jetzt auf einmal wirkt Früchtetee auf Mädels genauso wie Sandalen mit Socken. Get the fuck out of here. Weißt du, euer Podcast hat eine Teesorte im Namen. Ich meine, in Amerika sagt man ja auch nicht
Spill the Cappuccino
oder
Spill the Cocktail, Bitch.
Da heißt es
Oh my God, Spill the Tea, Sis.
Also, mein Beileid geht an diesen Früchtetee-trinkenden Brudolf, aber ich kann ihn ein wenig aufmuntern. Ich selbst nämlich wurde schon mal von einer exotischen Schönheit mit Hilfe von Tee verführt. Ich wohnte damals in einem Wohnheim in Frankreich und hatte als erster im Block einen voll funktionsfähigen Elektrowasserkocher. Kids, ihr müsst euch das so vorstellen. Wasserkocher waren vor 4 Jahren ungefähr gleichbedeutend wie ein AMG heute, ja? Der absolute Frauenmagnet. Jedenfalls hatten Miss Universe und ich uns einfach nur zum Teetrinken verabredet. Beziehungsweise hatte sie vorgeschlagen, dass ich mit Tee zu ihr komme. Und ich bin tatsächlich mit 2 kochend heißen Tassen quer über das Gelände zu ihrer Wohnung gelaufen. Natürlich haben wir an dem Abend nicht einen Schluck Tee getrunken, aber es wurde dennoch mit Teebeuteln gearbeitet, if you catch my drift. Aber for real, gib den Mädels ihr Hack. Ich freue mich immer, wenn Leute aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis kreativ unterwegs sind. Daher gibt es auch von mir das Visi Approved Gütesiegel. So, genug rumgejoked für heute. Ich möchte mich nämlich dem Hauptthema der heutigen Folge widmen, was nicht nur mich, sondern auch weite Teile der Welt die letzten Wochen lang beschäftigt hat. Ich spreche natürlich von dem Mord an George Floyd durch 4 Polizisten in Minneapolis, der eine riesige Protestwelle in den USA auslöste und jetzt auch Menschen in Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt zusammengebracht hat. Egal ob im Fernsehen oder auf Social-Media-Plattformen, überall konnte man Bilder und Videos von tausenden Protestierenden sehen, aber auch von brennenden Läden und Polizisten, die vor nichts zurückschrecken. Nun muss ich, und das ist wirklich wichtig, für die heutige Folge einen kleinen Disclaimer anfügen, einen Hinweis, der das Ganze in einen nachvollziehbaren Kontext bringt. Ich bin ein politikinteressierter Mensch, jemand, der gern informiert bleibt, und damit meine ich nicht nur über das Release-Date vom nächsten Centino-Mixtape. Ich versuche mich wirklich zu belesen, so gut es geht, und auch die Welt um mich herum wahrzunehmen, gerade abseits von Rap und Entertainment. Ich bin jedoch nie eine Person gewesen, die ihre politischen Ansichten oft nach außen getragen hat. Ich bin nicht jemand, der als Aktivist unterwegs ist, und ich gehe so gut wie nie auf Demos oder dergleichen. Also die letzte Demo, an der ich aktiv teilgenommen habe, war 2017 mit meiner Ma in Polen, wo Tausende gegen verfassungswidrige Änderungen in der Judikative protestiert haben. Die Peace-Regierung und ihre Politik haben direkten Einfluss auf das Leben von einem Teil meiner Familie genommen, und daher war das einfach ein personal thing. Ja. Und ja, es stimmt, ich bin in dieser Hinsicht sicher scheinheilig unterwegs. Ich gebe oft mehr stillen Beistand als irgendwas anderes. Ich bin oft mehr zurückhaltend und versuche für mich selbst einen Weg zu finden, um in diesen Zeiten durch das Leben zu navigieren. Ich werde mich jetzt nicht als woke ausgeben, und ich bin bei weitem keine moralische Instanz. Ja, ich mache Fehler und ich lerne. Aber die Situation in den USA geht mir näher als andere Probleme. Ich habe mit Horror und Ungläubigkeit das Video von George Floyds Ermordung auf Reddit gesehen, noch am selben Tag, als es geschah. Es hat mal wieder vor Augen geführt, mit welcher Brutalität die Polizei Schwarzen begegnet und welche Ungerechtigkeiten noch immer im Land of the Free herrschen. Nun betreibe ich einen Hip-Hop-Podcast und ich spreche jede Woche über Alben und Projekte von schwarzen Künstlern und bediene mich heute wie auch früher damals als Musikschaffender selbst immer wieder an Codes oder Narrativen, wie der Akademiker jetzt sagen würde, die aus der Black Culture kommen. Das nicht zu erwähnen, wäre höchst fahrlässig. Ich will in der heutigen Folge nicht mit erhobenem Zeigefinger predigen oder Rassismus in Deutschland beenden. Come on, Bro. Aber die heutige Folge soll Denkanstöße liefern und einen Einblick in verschiedene Perspektiven geben. Mehr wäre in diesem Rahmen auch gar nicht möglich und würde auch einem so komplexen Thema gar nicht gerecht werden. Aber ich möchte in meinem Podcast 2 alten Weggefährten eine Plattform bieten, um über Black Lives Matter und Rassismus in der deutschen Musikszene zu sprechen. 2 Jungs, die sich deutlich mehr und länger mit dem Thema auseinandergesetzt haben bzw. auseinandersetzen mussten als ich. Zum einen haben wir Bell Howard, der Teil des Berliner Rap-Kollektivs Gamma Kang war und mit dem ich vor langer Zeit mal die Schulbank gedrückt habe. Der Gute ist definitiv die wokere Person von uns beiden und in vielerlei Hinsicht auch ein künstlerischer Freigeist. Aber nur 2 weiße Dudes über Rassismus sprechen zu lassen, wäre irgendwie lame. Daher habe ich meinen alten Homie und Wahlberliner Stray gefragt, ob er Lust hätte, über seine Erfahrungen in Deutschland zu sprechen. Stray kommt aus den USA, rappt und singt auf Englisch und wird mit uns über seine Experience als schwarzer Musiker in Deutschland sprechen. Doch am besten stellen sich die Jungs mal selbst vor. Ja, Bell Howard, Stray, willkommen bei Vibe mit Visi. Es ist mir eine Ehre, dass ihr 2 dabei seid und mich heute bei dem Talk begleitet und mir helft, das zu führen. Könnt ihr euch 2 mal selbst vorstellen? Weil ich habe das am Anfang des Podcasts getan, aber ich glaube, es ist besser, wenn ihr das selbst macht.
Ja, gerne. Fange ich mal an. ich bin Stray. Gebürtiger Amerikaner, aus North Carolina, aber in Deutschland groß geworden, mache Musik, bin Rapper, Songwriter und ja, wohne seit ungefähr 6 Jahren in Berlin und ja, freue mich heute dabei zu sein.
Nice, nice, willkommen.
Jo, also danke für die Einladung. Ich bin Bell Howard oder Clemens, je nachdem, wie du willst. Ich komme auch aus Dresden, bin 26. Vielleicht kennt mich der ein oder andere schon aus dem Kollektiv Gamma Kang, mit dem ich früher Musik gemacht habe. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Nice. Ja, ich habe euch zwei ausgewählt, weil ihr mehr zu dem Thema sagen könnt als jeder andere, den ich kenne, sozusagen. Und ich wollte bei dir anfangen, Stray.
Gerne.
Du hast selbst gesagt, ein Großteil deiner Familie wohnt in North Carolina. Wie hat deine Familie die letzten 2 Wochen in den USA erlebt?
Also eigentlich erstmal, meine ganze Familie kommt eigentlich aus North Carolina. Also meine gesamte Familie hat natürlich amerikanische Wurzeln. Wir sind in Atlanta und North Carolina auf jeden Fall verteilt. Und ja, im Süden ist es natürlich so eine crazy Sache. Also du hast ja bestimmt die Riots in Atlanta gesehen.
Auf jeden Fall.
Gleichzeitig sind wir kollektiv, also ich glaube, das Kollektiv, so Kollektivgedanke als Black Americans, Black people all over the world, ja, ist gerade, dass wir zusammenhalten müssen und dass Zeichen gesetzt werden müssen. Und ich glaube, die Welt hat in den letzten paar Wochen auch auf jeden Fall zusammengehalten und auch gezeigt, okay, wir bekennen. Ne? Es gibt auch viele, die das noch nicht tun, aber der Ansatz ist auf jeden Fall schon mal da, sag ich mal so, wie es auch schon so viele Male in der Geschichte schon mal war. Aber ich hoffe diesmal, dass wir kollektivweise und auch nachhaltig was ändern können in the world.
Ja, es war interessant zu sehen, weil ich meine, bei Gott, der so traurig das klingt, der Tod von George Floyd ist bei weitem nichts fast Ungewöhnliches, so schlimm das auch klingt, aber ich meine, wie oft hatten wir in den letzten Jahren die Meldung von Polizeigewalt, egal ob Trayvon Martin oder die anderen Riots in Ferguson, das ist ja etwas, was gefühlt jedes Jahr 3-mal passiert, ja, und das sind wirklich nur die Sachen, die wirklich groß werden in den Medien. Nur zum ersten Mal, aber vielleicht sehe ich das auch naiv. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass das wirklich so ein globales Ding ist.
Ich glaube, das liegt teilweise natürlich an unserer Pandemie, ne? Wie wir auch so schön sagen. Die ganze Welt ist im Prinzip zu Hause. Ne? Die ganze Welt ist wirklich, schaut zu über Laptop, Handys. Und ich glaube auch allgemein die letzten paar Monate für die gesamte Welt waren wirklich reflektierende Monate. Ne? Ich meine, also ich weiß jetzt nicht, wie ihr eure Corona-Zeit überlebt habt, aber ich war natürlich lange zu Hause. Ne? Und man sitzt dann halt mit sich und man hat Zeit zu reflektieren. Und natürlich hängt man dann auch öfters bei Instagram ab oder ne? Und man schaut und man sieht. Und ich glaube, dass wirklich einfach die ganze Welt diesmal mitgesehen hat, weil was die Leute verstehen müssen, es ist kein Black and White Thing. Ja, in erster Linie natürlich, es ist ein schwarzer Mann gestorben, aber letztendlich, er war ein Mensch. Ne? Ein Mensch wurde auf der Straße exekutiert. Im Prinzip, ja? Und ich glaube, darum geht's. Also nein, ich meine, that's the big thing. Ja? Das sehen die Menschen, egal ob sie weiß oder schwarz oder aus dem Iran kommen oder nein, sie haben gesehen, ein Mensch ist exekutiert worden. Und dagegen kämpfen wir.
Ich glaube, was auch bei dem Ding so speziell war, war die Länge und die Eindeutigkeit der Gewalt, also und dieses Videos, das sozusagen geteilt werden konnte. Also
100%.
Wie greifbar und wie ganz eindeutig sozusagen dieser Rassismus da zu sehen ist. Ich glaube, das ist eine der Unterschiede, die sich zu den all den anderen Opfern von rassistischer Polizeigewalt irgendwie noch auftut. Also einerseits diese besondere Situation mit Corona, dass Leute eben nicht mehr arbeiten gehen können und dadurch verschiedene Möglichkeiten und auch Geld eben verloren geht. Und dann noch kommt obendrauf, dass du sozusagen jetzt diese ganz eindeutigen Rassismen so filmen und auf der ganzen Welt halt reproduzieren und zeigen kannst. Ich glaube, das hat einen großen Anteil daran gehabt, dass das Movement sich, also dass das jetzt so eine Dynamik entwickelt hat. durch diese,
definitiv.
Ja, durch diese Eindrücklichkeit dieses Videos.
Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig, vor allem für People of Color jedes Mal wieder damit konfrontiert zu werden. Aber ich glaube eben für einige, die komplett naiv waren, was eigentlich vorgeht, so gerade in Amerika, da war das so ein Augenöffner, so traurig das auch ist. Aber du hast, deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute eigentlich filmen mittlerweile. Eigentlich wird ein Gewalttakt gefilmt, so es ist scary, aber wenn es wirklich nur das dazu führt, dass die Leute endlich irgendwie ein bisschen aufwachen, dann damn.
Ja, und das beschreibt halt die Komplexität des Themas einfach wieder, weil einerseits, wie du schon gesagt hast, ist es total eigentlich roboterhaft von uns, dass wir uns überhaupt sowas reinziehen. Ne? Also wir sitzen halt wirklich da und schauen uns halt 8 Minuten und 46 Sekunden, lass mich nicht lügen, wie ein Mensch ermordet wird. Und damit kommen wir ja zurecht. Ja? Wir wurden so desensitized. Ja,
ja
so,
ich weiß,
die,
ja.
Über die Jahre oder über ne, durch Medien allgemein und dass wir das überhaupt machen können. Ja, stimmt.
Stray, glaubst du, dass diese ganzen globalen Proteste endlich zu einer lang ersehnten Police Reform führen werden? Also, dass der Umgang von Polizei und People of Color sich endlich irgendwo ändert, dass Grundregeln sich ändern? Oder ist der einzige Weg wahrscheinlich echt Veränderung des Systems komplett?
Ich glaube, dafür gibt es keine eindeutige Antwort. Ja. Um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube allgemein, dass dieser Vertrauensbruch, was zwischen, weil die Leute müssen ja auch wirklich Recherche betreiben. Ja? Und wenn wir zum Beispiel als schwarze Community dann natürlich zusammenkommen und unseren Kindern natürlich schon beibringen, ja, woher die Polizei überhaupt kommt. Ne? Officer, ne? Also das englische Wort Officer, ja, kommt ja wirklich nur von Overseer.
Ja.
Ja. So, das dürfen wir ja nicht vergessen. Das heißt, es kommt ja natürlich aus der Sklavenzeit. Ja, dazu wurden sie ja, das war ja die erste Polizeieinheit, die Sklaveneintreiber, die Sklaven, die weggerannten Sklaven wieder zurückgeholt haben. Ja? Und dann natürlich bestraft haben. Und tot. Oder teilweise wurden auch natürlich Ärmel abgehakt und so weiter. Lange Geschichte. Mein Punkt ist, unser Vertrauensbruch mit der Polizei, das kann man nicht wieder zusammenblicken. Da sind wir schon längst, da sind wir fertig. Also, und natürlich, man sieht es ja auch in den Videos von heutzutage. Jetzt sind es auch nicht nur schwarze Leute auf der Straße bei den Riots. Ja, da werden auch, ich habe ein Video gesehen, da wurde ein 75-jähriger alter weißer Mann umgeschubst.
Ja, Mann, Bro.
Und blutet aus dem Ohr und die Polizei läuft einfach über den drüber. So. Und das müssen sich die Leute einfach merken. Es geht nicht nur um schwarz oder weiß. Es geht wirklich um totalitärische Machteinheiten, die so tief im System eingegraben sind in den Staaten. Es muss brennen.
Ja.
Safe.
Ich hab letztens Kontakt gehabt zu einem alten Kumpel aus der Highschool. Das war so mein erster Kumpel, den ich kennengelernt habe. Der war beim Volleyballtraining dabei. So kleiner, rundlicher Typ, sehr herzlich, sehr nett, war der Erste, der mich überhaupt in sein Haus eingeladen hat. Die Mom hat immer Brownies gemacht und so. Und er hat jetzt vor einem Jahr oder so seine Ausbildung abgeschlossen an der Police Academy. Ja, und ist in Virginia jetzt Policeman. Du musst ja irgendwie, du machst die Police Academy und dann musst du, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre erstmal in so einem County Jail arbeiten, weißt du? Und du machst dann eigentlich nicht wirklich Polizeiarbeit, sondern bist nur unten und checkst, dass die Gefangenen jetzt keine Scheiße bauen. So, und was er mir erzählt hat, ist erstens, dass generell diese Polizeiausbildung bei einigen einfach dermaßen schnell vonstatten geht, also weißt du, überhaupt nicht thorough, sondern einfach nur 6 Monate und du hast dann einfach so ein Zertifikat, dass du jetzt rausgehen kannst, um auf Menschen zu schießen. Und die werden zum Teil auch richtig gedrillt, weißt du? Du gehst ja schon raus in richtig fast schon so einem Army-Anzug und die werden richtig darauf gedrillt, dass
die Waffen zu benutzen. Bis an die Zähne bewaffnet.
Das sind dann nochmal ganz andere Welten, ganz crazy, wie er das so erzählt hat, wie die dann gedrillt werden und so und wo ist es am besten zu schießen und pipapo. Ich meine, dass die Polizei in Deutschland solche Sachen auch macht und auch ähnlich trainiert wird, aber dort ist es ja richtig, du wirst heiß gemacht, da auf die Straße zu gehen. Und du siehst das dann an den Reaktionen, wie sie dann mit einigen Protestierenden umgehen. So.
Aber das ist nicht nur Amerika, das ist auch Deutschland.
Und, safe, ja,
wir hatten klar. Auch, wir hatten auch, Wir hatten auch am Samstag, also letzten Samstag natürlich Black Lives Matter March beim Alexanderplatz, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen dabei waren. Und danach gab es mindestens, ich glaube, 10 Vorkommnisse, wo die Polizei schwarze Männer und Frauen einfach verhaftet haben. Auch einige Videos, wie da Leute zu dritt, teilweise zu viert auf den Boden geschmissen werden und auch verprügelt werden von der Polizei. Ja. Mit der Faust. ich glaube, das ist auf der ganzen Welt so. Ich glaube wirklich, dass das, was wir als Polizei ja auch wahrnehmen, ja, also wenn man sich ja wirklich auch diesen Badger anpinnt, ja, und sagt, okay, ich stehe ja jetzt über euch, ne? So, das ist ja schon, das muss man ja wirklich psychologisch begutachten.
Natürlich,
das ist
ja schon Machtverhältnisse drin, ja,
klar. Genau, genau. Und ich glaube, das macht was mit Menschen. Ganz einfach. Also egal, ob man wirklich auch, es gibt auch sicherlich auch gute Menschen, die Polizisten sind. Und ich möchte wirklich da auch den Unterschied machen, weil die Leute sagen, ja, es gibt ja auch gute Polizisten. Nein, es gibt gute Menschen, die Polizisten sind. Das ist ein großer Unterschied.
Hi. Hi. No. Noted. Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre jetzt eben auch der falsche Weg, dann gerade im Hinblick auf das, was in Amerika passiert, dann irgendwie dann einzuteilen, oh ja, es gibt dann hier die guten Polizisten oder so. Ich glaube, das ist das führt den Diskurs nicht in die richtige Richtung, auf jeden Fall.
Ich glaube auch dadurch, dass Rassismus an sich eine europäische Erfindung ist, sozusagen, gibt es hier genauso die gleichen Vorurteile wie auch in den Staaten, also gegenüber marginalisierten Gruppen. Mhm. Und deswegen auch 159 Tote in deutschem Gewahrsam. Also ich kann da wirklich nur auf eine Liste aufmerksam machen, die seit 1993 alle Todesopfer von Menschen halt aufzeigt, die in Polizeigewahrsam einfach gestorben sind.
Ja.
Und deren Tathergang einfach nicht aufgeklärt wird. Diese Blue Wall gibt es genauso in Deutschland, dass sich die Cops gegenseitig schützen und dass diese Straftaten, diese Verbrechen einfach nicht verfolgt werden, sozusagen. Mhm. Deswegen, natürlich sterben vielleicht jetzt zahlenmäßig mehr Leute in den Staaten, aber das liegt einfach auch daran, dass das viel mehr Leute sind als in Deutschland. Genau. Und ich glaube, dass dieser Rassismus und diese Gewaltbereitschaft gegenüber POCs und Black People in Deutschland genauso vorhanden ist. Also auch bei der Polizei.
Definitiv. Auch im Alltag. Also das ist halt natürlich so eine Sache. Ich hatte erst eine Liste gesehen, also ein Bild auf Instagram, was jemand, ein Black Man, hatte das dann im Prinzip hochgeloadet und da stand, ich glaube, ungefähr 35 bis 40 Lieblingssätze der Deutschen.
Ja, es war in deiner Story, auf jeden Fall. Ja.
Genau, und lustigerweise musste ich schmunzeln. Einfach nur aus dem Grund, weil ich dadurch an so viele Erinnerungen auch erweckt werde. Also wirklich, also traurigerweise, ne? Also auch in der, ne, in der Grundschule. Weil es sind ja die alltäglichen kleinen Sachen, die einem ja nicht wirklich auffallen. Ne? Mhm. So, statt sowas drin wie, ja, ich wurde früher auch in der Schule zum Beispiel so Schokoladenpudding mit Sahne genannt. Also natürlich total blödsinnig, aber allein schon, dass man den Unterschied macht, ne? Also, und das sind keine Sachen, und die häufen sich halt, ne?
Du wirst halt immer als anders markiert. Du gehörst
nicht
dazu, sozusagen. Und das über Jahre hinweg, Dicker, das macht die Leute fertig. Also.
Meine Mutter hat da wirklich auch, vor allem in Dresden, also meine Mutter und meine kleine Schwester, die jetzt auch noch zur Zeit in Dresden sind, meine Mutter hat es da sehr schwer getroffen, weil als Opernsängerin, ja, was ja schon in der, sag ich mal, Entertainment-Branche schon eine Höchstklasse ist, auf jeden Fall im Klassischen. Und dann auch noch in der Semperoper als Solistin vor allem, also ja, nicht als Teil vom Chor, beschimpft zu werden. Mhm. Ja. Oder auch, sie hatte mal ein Porträt auf der Straßenbahn. Ne? So, ihr wisst ja, wie es ist.
Da drüben, ja, so, ja, ja.
so ein Porträt auf der Straßenbahn. Das wurde dann auch mal übermalt und oder es wird beschimpft. Man sieht das und man hört das. Und ja, also es sind die kleinen Sachen, wirklich. Man läuft durch die Mall, kann in die Altmann-Galerie, man wird komisch angeschaut. So.
Ja,
man kommt in die Bahn. Ja, komm.
Ja, aber das ist halt so dieses Ding, in Deutschland ist dieser Begriff Rassismus einfach hoch emotionalisiert. Und die Leute denken, wenn du Rassist bist, dann musst du ganz krasse rassistische Sachen sagen oder tun. Also, dass du zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, Juden vergasen oder so, Entschuldigung, dass ich das jetzt so extrem sage,
ja, aber natürlich.
So, auf sowas reagieren Deutsche und sagen dann, okay, das ist rassistisch. Ja. Aber diese kleinen Dinge, diese Mikroaggressionen, in denen es darum geht, immer wieder das Gefühl zu geben, dass du nicht dazugehörst, woher kommst du wirklich oder warum sprichst du so gut Deutsch oder was weiß ich.
Wow,
so.
Wie oft,
Dicker, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie oft dir das in deinem Leben passiert sein muss in Deutschland. So.
Das Lustigste ist immer bei Bewerbungen. Früher, das war immer aber so cringe.
Ich dachte, du bist Künstler, Bro.
Ja, ich sag ja früher. Man bewirbt sich, ne? Man schreibt natürlich eine schöne Bewerbung, was auch immer, und man redet am Telefon mit dem Chef und der sagt dann, okay, ja gut, komm ins Büro, und dann kommt man da hin und dann ist er ganz überrascht. Och, die sprechen aber gut Deutsch. So, als ob, als ob man das halt überhaupt nicht erwarten würde. So, ne? Wow, das ist crazy.
Ja, Leute schauen dich an und denken so, okay, du bist schwarz, also kannst du nicht Deutscher sein. So. Dieses Bild
von
Afrodeutschen ist einfach noch nicht in den Köpfen der meisten Almans drin, sozusagen.
Ja.
Dass es unmöglich ist, schwarz und deutsch zu sein. Oder Muslim und deutsch zu sein. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Es ist so eine total einseitige Sicht auf unsere Identität in diesem Land. Und das ist whack as fuck.
Und das muss bekannt werden. Ne? Also die Leute müssen sich dazu bekennen. Und man kann sich umdrehen im Leben. Ich glaube, jeder hat eine Chance. Es gibt auch etliche Rassisten auf der Welt, die mit einem Gedanken gut aufgewachsen sind. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich erwarte auch nicht unbedingt vom 80-Jährigen, der in Depoldes Weide irgendwie da groß geworden ist, erwarte ich auch nicht, ich erwarte es nicht, aber ich erwarte zumindest dann, wenn man diese Person dann hinsetzt und aufmerksam macht, dass man wirklich eine Konversation haben kann und sagen kann, ey, listen, so, dein Gedankengut ist gefickt. Du musst es ändern, das funktioniert
so. Ja, es wird ja niemand rassistisch geboren. Es ist ein menschengemachtes System, das uns antrainiert wird hier. So.
Ja.
Von Anfang an, du kommst in die Welt, wirst kategorisiert, Männlein, Weiblein, wie auch immer, so, weißt du, und wir wachsen mit diesen alltäglichen Rassismen auf und deswegen übernehmen wir die auch automatisch in unserem Umgang und unser Handeln und all das. Und deswegen, wenn du jetzt auch in einem Gespräch mit einer Person bist, die gerade was Rassistisches gesagt oder getan hat und du die dafür kritisierst, ist es oftmals so total wichtig, die darauf hinzuweisen, dass du sie jetzt nicht als Mensch angreifst, sondern diese rassistische Bildung und die Welt, in der du sozusagen sozialisiert wirst, kritisierst. So, weil ja auch so viele Leute so krass defensiv reagieren, wenn man solche Sachen halt anspricht, weißt du?
Ja, definitiv. Ja, dann reden wir natürlich als Black Community reden wir natürlich von White Privilege. So, ja, klar. Ja. Also du musstest ja nie darüber nachdenken.
Richtig.
Ja? Ich glaube nicht, dass es ist einfach so, ich hatte dann auch einige Leute, weiße Leute in meinen Stories, die mir dann auch erzählen wollten, ja du, ich habe auch schon Rassismus hier in Deutschland miterlebt, weil ich halt in der Klasse mit 13 Türken war. Und ich einer von drei Deutschen. So. Aber das ist nicht das, was wir meinen. Ne? Also es gibt etliche auch türkische Jungs, die aussehen wie Deutsche und umgekehrt. Ne? Es ist halt natürlich was von der Black Community, das kannst du halt nicht ausschalten. Das kannst du nicht nicht zeigen. Ne? Das sieht man von meinen weit weg. Und das ist halt eine Sache. Die Leute stufen dich dann auch gleich so ein. Okay.
Ja, ich meine, wenn jetzt wirklich ein Deutscher in einer Klasse voller Türken dann drangsaliert oder diskriminiert oder sonst was wird, das ist ja auch richtig, das anzuprangern, aber ich mag das immer nicht, wenn dann irgendwelche Sachen so gegeneinander aufgewogen werden, weißt du?
Genau.
Das ist halt kein Rassismus. Also
das ist das Problem.
also du kannst eine weiße Person nicht rassistisch diskriminieren, weil in diesem menschengemachten System Rassismus, das über 400 Jahre sozusagen kultiviert wurde, stehen weiße Menschen einfach ganz oben und brown and black people müssen sich so da drunter einordnen. Und über diese 400 oder 500 Jahre gewachsene Ungerechtigkeit und diesen Rassismus, das kannst du überhaupt nicht damit vergleichen, wenn du als Allmann, als Kartoffel bezeichnet bist oder so.
Weißt du? Genau.
Es ist nicht Rassismus, weil es nicht diesen Hintergrund von jahrhundertelanger Ausbeutung und dieser Ungerechtigkeit gab, die dir widerfahren ist als weiße Person. Deswegen so Reverse Racism, it's a myth. So.
Mhm, not real. Vor allem Ausbeutung. Und das ist ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Ausbeutung. Ich hatte auch, natürlich, wenn es jetzt um die Musikindustrie geht, hier in, auch hier in Berlin oder in Deutschland allgemein, ich hatte auch, muss auch einige schwierige Talks haben mit einigen Jungs, die ich so supporte als Mensch, aber ihre Handlungen nicht richtig empfunden habe. Viele haben zum Beispiel gerade wegen der George Floyd-Sache eher ihren Mund gehalten, ne? Weil sie gedacht haben, gut, das ist jetzt nicht mein Platz zu sagen oder kann ich da jetzt nicht mitreden. Ja, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, it's not a black-white thing, nicht nur. Ja, das war ein Mensch. Ja. First and foremost, ja, war ein Mensch. Und egal, ob dieser Mensch jetzt weiß gewesen wäre oder Asiate, ich hätte was gesagt. Ja. Viele Leute eignen sich die Kultur an, haben dann auch ihre tollen White Boy Braids und machen Trap-Musik zu Hause. Und wenn es dann wirklich aber darauf ankommt, dass man Gesicht zeigt, und darum geht es am Ende des Tages, ja, dass man Gesicht zeigt und dass man auch seinen Standpunkt klar macht, ja, vor allem wenn man so welche Medien-Tools hat wie Instagram, ja, dass man da einfach schweigt. Das kann ich nicht unterstützen. Sowas.
Nun seid ihr beiden also als Künstler in Deutschland für Black Lives Matter auf die Straße gegangen und ihr nutzt auch eure Künstlerplattformen, die du gerade erwähnt hast, um regelmäßig Zeichen zu setzen gegen Rassismus und um Solidarität zu zeigen. Welche Erfahrung habt ihr zwei denn mit Rassismus in der Deutschrap-Szene gesammelt?
Willst du anfangen?
Ja, gerne. Also ich sag mal so, ich hab's natürlich, ich glaube allgemein muss man sagen, in der Rap-Branche hat man es natürlich als schwarze Person einfacher, weil es, also einfacher in dem Sinne, dass es von uns kommt, ne? Also, dass ich rappen kann, wird mir immer abgekauft. So, ne? jetzt rein, ne? Also, richtig so von Anfang an. Aber mein Punkt ist da eher, ich glaube, in der deutschen Kultur, nämlich was den deutschen Kiddies jetzt zum Beispiel gefällt, ja? Es darf nicht zu schwarz sein. Ja? Und dafür haben wir schon einige Beispiele gehabt. Also natürlich haben wir Sammy gehabt in Deutschland. Ja,
Manuelsen.
Ja, genau. Aber Manuelsen ist auch ein interessanter Faktor, weil er ist halt wirklich schon heavy black, ne? Heavy black mit den Kennex unterwegs und sowas, ne? Wo er ja nicht unbedingt jetzt von den White German Boy profitieren muss. Hm. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Im Gegensatz zu einem RIP, but erinnert ihr euch an diese zwei Jungs, die hießen Sam, glaube ich?
Oh, ja.
Rest in peace. Bei denen fand ich es immer sehr interessant, weil sie, also rein industriell gesehen, sie sind viel einfacher zu vermarkten. Das sind zwei Jungs, die sind halb, die sind heller auf jeden Fall. Ja, die machen auch leichtere Musik, im Gegensatz zu Manuelsen. Ja, die sind nicht so Straße. Das ist einfacher, ja, wir reden ja immer noch von der Industrie hier. Ne?
Ja.
So, das ist einfacher zu vermarkten.
Also ich muss sagen, ich habe das erste Mal so richtig darüber nachgedacht, wie rassistisch die deutsche Rap-Szene ist, als Bushido 2013 in Leben und Tod des Kenneth Glöckler gesagt hat, ich mache mit deinem Quoten-N-Wort weiter. Da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, warum er das sagt und warum das so eine heftige Aussage ist. Und dann...
Ich erinnere mich.
Ja, und ja, wir alle erinnern uns wahrscheinlich an Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Mhm.
Ja, ich weiß. Ich weiß vor allem auch, wie das damals so gefeiert wurde.
Das war ein Riesending. Also... Stimmt. das ist doch an keinem vorbeigegangen. Das war doch auch so irgendwie 23 Minuten Diss-Track. So.
Ja, ja, das ging und ewig. Mit dem Beerdigung, Video. Das,
ja. Ja. Und da rückte dieser rassistische Slang voll in den Hintergrund. Und dann, aber das ist dann einfach immer wieder, kommt sowas hoch. Dann gab es 2014 diesen Brief von Flair an Farid Bang. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wo Flair die ganze Zeit von wir Deutschen machen das gerne für euch und deine Eltern die Sozialsysteme einzahlen, weil wir machen das einfach, brauchst dich nicht zu bedanken. Und diese ganze Zeit dieses wir, Flair, wir Deutschen und ihr anderen, Farid Bang, so, ihr gehört nicht dazu. Ist, und dann auch dieses Digga, 2017, DCV, DNS, der erste Tite Weiße, wo er auch das N-Wort einfach straight up rappt in seinen Songtexten.
Oh, das kenne ich gar nicht. Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, ich weiß nicht, ob du das unbedingt geben musst, aber, also ich, keine Ahnung, ist einfach triggering, glaube ich.
Ja, nicht unbedingt.
Nee, Digga, und dann. Ja, und dann aber auch. Also Kollega mit seinen ständigen Andeutungen antisemitischer Natur und dann auch letztes Jahr dieses Video, also erst hat er dieses Kollega Education Center in Palästina, glaube ich, aufgemacht und dann gibt es noch ein Video Kollega in Afrika, wo er auch so ein Ding aufbaut und sich halt voll als der Retter inszeniert so und die ganze Zeit so über den vergessenen Kontinent spricht und wir können uns alle überhaupt nicht vorstellen, wie die Leute da leiden, so als ob die Leute dort nichts anderes machen würden, außer zu leiden und traurig zu sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und diese dieses Narrativ die ganze Zeit zu pushen, dass wir irgendwie die Einzigen sind, die in der Lage sind, dort zu helfen. So, weißt du? Das spricht einfach von so einem verschrobenen Verständnis von der eigenen Position, so, weißt du, in der Welt. Und ich finde auch nicht, dass das irgendwie weniger wird, so im Deutschrap. Es wird bloß einfach immer heftiger diskutiert, was ich auf jeden Fall sehr begrüße.
Definitiv, definitiv. Ja, ich glaube, wir sind auch gerade in einem Zeitalter, wo man wirklich auch gerade durch diese Cancel Culture auch wirklich diese Leute auch wirklich an den Pranger stellen können, ne? Und sagen können, okay, nee, das wollen wir nicht unterstützen. Und die Leute werden wirklich zersäbelt, gerade auf so Plattformen wie Twitter. So, und das finde ich schön. Ne? So brauchen wir auch. Aber du hast recht, es spiegelt sich die ganze Zeit in dieser Industrie wieder, nachdem man natürlich aber auch, wie gesagt, sich so anhören möchte, wie, keine Ahnung, Travis Scott, Rick Ross, weißt du so, jeder,
der ist fresher denn je.
Ja, ja, you know. So, es ist krass so, weil ich habe auch mit vielen von meinen Rapper-Homies geredet, so jeder einzelne eure Idole sind schwarz. So, ja. Also wirklich. Also, und ich meine, klar, da können wir dann auch wirklich teilweise auch in Sport rübergehen, obwohl es natürlich auch sehr viele gute weiße Sportler gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ein Kid sagt, okay, yeah, I want to be like Michael Jordan, okay. You know? So. Aber wirklich dafür zu stehen, ist eine andere Sache. Ja. Und dann auch für die richtigen Gründe dafür zu stehen, ist eine ganz andere Sache. Und ich finde, das machen nicht viel, wirklich viele.
Nee. Also oftmals bedienen sich halt weiße deutsche Rapper einfach an dieser schwarzen Kultur, an Rap. Black people made this shit. Like so many other things. Also wie so viele andere kulturelle Meilensteine, die heute so ganz normal für uns sind. So, wir picken uns die ganze Zeit die Rosinen raus, sozusagen, aber setzen uns nicht mit den Schwierigkeiten und den Problemen auseinander, die Leute, die diese Kultur, die wir so abfeiern und an der wir Geld verdienen, die uns Auftritte verschafft und Fans und was auch immer, weil wir uns nicht mit denen solidarisieren, so, weißt du, und nicht darauf, oder das passiert alles einfach so, ohne dass jeweils irgendjemand so richtig reflektiert, wo das herkommt und warum vielleicht man da so einen gewissen anderen Umgang mit finden sollte und irgendwie sich an die Seite von Leuten stellt, die wirklich krasse Diskriminierungserfahrungen machen.
Findest du es scheinheilig, wenn Leute dann einfach nur Rap normal abfeiern, ohne sich dann den Sachen im Hintergrund beziehungsweise mit der Geschichte auseinanderzusetzen?
Ja, schon. Also 2020, finde ich, bist du eigentlich ein Clown, wenn du als weiße Person von Rap oder überhaupt schwarzer Kultur profitierst und dich dann nicht mit den Leuten oder den Hintergründen auseinandersetzt.
So. Also ich würde da schon mit dir mitgehen. Ich bin generell jemand, der, egal ob das jetzt einfach nur Rap-Geschichte ist oder generell Kulturgeschichte, dass mich das interessiert. Aber wenn ich zurückdenke, als wir, was weiß ich, 16, 17, sonst was waren, da war einfach nur geil neuer Rap-Song, so weißt du.
Und, klar, klar. Und
das war, ich meine, klar, du wirst auch mit dem Alter reflektierter, das gehört dazu. Aber wenn ich überlege, wie wir früher drauf waren, das war einfach nur völlig ohne Kontext geiler Song. So.
Ja, ja.
Vor allem, wenn du jetzt nur mit Weißen um dich rum aufwächst und so, dann, weißt du, ich kann mir auch schon vorstellen, dass dann irgendjemand vielleicht auch in Osteuropa sitzt in seinem Kinderzimmer und guckt dann DMX und da wird das N-Wort gedroppt und der hat gar keinen Zugang zu gar nichts und der glaubt, ich mache das jetzt nach, weil ich das cool finde, so, weißt du? Das,
ja,
gibt's auch, natürlich.
Sage nicht, ich entschuldige das nicht, aber ich meine, viele sind so komplett einfach gedankenlos in die Sache reingeschlittert.
Ja, es ist nachvollziehbar durchaus. So, das, aber dennoch gibt es heutzutage einfach anders, als wir 16 waren, was ja jetzt bei mir mittlerweile schon 10 Jahre her ist. Also die Welt hat sich verändert so und die Infos sind da, weißt du? Stimmt. Die Stimmen, die diese Probleme anprangern, sind da. Das Einzige, woran es mangelt, sind einfach Leute, die wirklich zuhören und ihre Konsequenzen daraus ziehen. Da geht es nicht darum, dass jeder 16-Jährige jetzt irgendwie das Civil Rights Movement in den USA irgendwie checken muss, bevor Rap hört.
Ja.
Aber man kann trotzdem, finde ich, mittlerweile auch von Teens, die alle das Internet in der Hand haben, so irgendwie so eine gewisse Neugier erwarten, weißt du?
Statement.
Für diese Thematiken.
I agree.
Es wird oft behauptet, dass schwarze Rapper in Deutschland nicht funktionieren würden. Was haltet ihr zwei von dieser Aussage?
Schwarze Rapper. Ja, also, ich glaube allgemein, dass man das, also, was heißt erstens funktionieren? Ne? Weil ich glaube,
vermarkten, oder?
Also meinen wir damit vermarktbar, leichter vermarkbar,
vermarktbar. Millionäre. Und wenn du dir anguckst, so wer steht so generell an der Spitze, so die meisten Verkäufe und der größte Hype und so, weißt du?
Ja.
Shirin
David, Digga.
Wow, big appropriator.
Oh, Digga. Aber sie postet trotzdem den Black Square, weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
So weird.
Aber und auch in dem Video einige Schwarze haben für die Kredibilität. Auf jeden Fall, ne? Definitiv. Ich glaube allgemein, dass Deutschrap, und ich meine damit jetzt die Deutschrap-Industrie, eigentlich eher von der, sag ich mal, arabischen Bevölkerung oder von den Meros und Zeros und sowas eher jetzt gerade lebt. Viel mehr als jetzt von Schwarzen.
Also ja, meiner Meinung nach.
Vielleicht,
klar.
Also vielleicht liegt, also.
Na, nehmen wir mal nur Verkäufer und Charts jetzt als Maßstab oder ja, dann auf jeden Fall, klar.
Genau, jetzt nur industriemäßig, richtig trocken. Ne? Da denke ich auf jeden Fall, dass es eher davon lebt und eher französisch angehauchten Rap, ja. Triolen, Beats, als jetzt wirklich Afro-Trap. Ja, also ich meine, klar, natürlich hat man das mit Raps.
Aber das machen die Almans auch, Digga.
Ja, stimmt.
Das machen sie auch, oder?
Ja.
Deutsche und Türken werden zu Latinos auf jeden Fall.
Ja, allesamt. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es funktioniert, definitiv. Was heißt aber funktionieren am Ende des Tages? Ne? Zahlen sind international. Ne? Zahlen kann man auf jeden Fall machen. Man braucht dann stelle ich mal eine Gegenfrage. Nenn du mir mal 5 moderne outstanding Black Artists in Deutschland.
Ich finde sowieso, wir sollten konkret an einem konkreten Beispiel arbeiten. Outstanding jetzt, aber meinst du eben auch von den Zahlen her oder meinst du die ich wirklich von der Musik her fantastisch finde?
Genau, ja, beides ungefähr, so eine kleine Mischung.
Elias finde ich super nice. Früher als Young Sweezy bekannt. OG Kimo ist überhard.
Okay. Super hard. Einer der krassesten Deutschen.
Und Kimo ist überhaupt, ich meine, der hat auch gerade zu diesem Thema sich oft genug geäußert, auf sehr gute Art und Weise. Also.
Definitiv. Und würdest du sagen, stopp, ganz kurz, würdest du sagen, OG Kimo hat es geschafft? Weil ich würde sagen, für deutsche Verhältnisse ist er schon weit, also die Industrie lebt von Individualisierung. Ne? So, und er hat ja im Prinzip einen Markt für sich ja erschaffen. ich würde sagen, Timo hat auf jeden Fall millions of clicks, oder?
Naja, du Bruder, ich war heute erst gucken, gerade auf Vorbereitung für die Folge und so, und das ist alles so im so halbe Millionenbereich. Also.
Okay, okay, nee, ich wusste es eigentlich gar nicht. Okay,
es gut, ist nicht also, schlecht, aber es ist bei weitem kein Benchmark so. Also ich glaube, der hat schon ein Video mit über 1 Million Klicks, aber ich glaube, wenn dann 1 oder 2.
Bestimmt dieses Vorwort.
Ja, das Vorwort, ja, das Vorwort 1,7, glaube ich, oder so, aber sonst. Okay.
Großartiger
Song. So ein Banger wie Geist oder so, glaube ich, hat nicht die Million geknackt. Also,
Geist, das ist so ein geiler Song.
Wenn du das vergleichst einfach mit den anderen Künstlern, ich meine, die dann für einen Sommerhit dann ihre 17 Millionen Views haben, da ist das dann vielleicht doch nicht mehr so.
Aber das liegt auch teilweise daran, entschuldige, und ich muss einfach ehrlich sagen,
also wenn das sind jetzt keine Themen, die man in der Shisha-Bar hören möchte, so, ich weiß schon.
Natürlich, aber mein Punkt ist eher, dass ich meine, ich bin jetzt nicht der Bewandertste, wenn es um Deutschrap geht, ja, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das, was die, ich weiß nicht, ob ich jetzt Araber sagen kann oder die Meros, Feros und Seros und auch teilweise KMN, gerade am Anfang, auch alle gut machen, ist, sie supporten sich selber.
Safe.
Und das ist was viele Deutsche und auch, teilweise auch Schwarze nicht tun.
Ja, nicht tun, weil bin ich bei dir, 100%.
Hundertprozentig. Also wir haben, genauso wie wir auch vorhin ein bisschen bequatscht haben, wir müssen eigene Strukturen erschaffen. Und ich glaube, das haben diese Jungs, weil sie ja auch familiärer aufwachsen als viele
Deutsche. Ja, ganz genau. Ich glaube, da steckt so eine ganz große kulturelle Komponente drin.
Ganz groß, ganz anders, ganz anders. Also mein türkischer Homie hat 17 Cousins hier, genau wie wir Schwarze auf jeden Fall auch zu Hause, ne? Also ist genauso ähnlich, aber die sind alle miteinander, ne? die worken miteinander. So, die unterstützen sich, die tun hier, der Onkel gibt denen Geld, hier, das, da wird finanziert, da, weißt du, so. Und wenn man auch miteinander baut, dann baut man einfach schneller und mehr.
Ja, aber guck dir mal auch Azit an, weißt du, Azit droppt einen Song und ich meine, klar, den supportet vielleicht der gemeine Rap-Hörer, aber dann hast du die Albaner in Deutschland, du hast die Albaner in der Schweiz, du hast die Albaner in Österreich, genau. Und du hast die Albaner im Kosovo und in Albanien, die supporten. Der kann den ganzen Sommer lang 20 Konzerte in Albanien spielen, auf Deutsch, Bro, weil die den supporten zum Tod, so.
Genau. Weil es nichts damit zu tun hat, dann in erster Linie, ob der Song jetzt gut war oder nicht. Es geht darum, dass das Gefühl von
ja, du bist einer von uns
zu sein. Nicht nur das, aber warum? Weil wir sowieso in der Minderheit sind. Ne? Wir sind sowieso in der Minderheit hier, wir müssen zusammenhalten. Daher kommt es ja.
Während sich die weißen Artists gegenseitig zu pflücken und im Konkurrenzkampf ertrinken.
Zum Beispiel. Deswegen zu deiner Frage, sorry, um nochmal es auf den Punkt zu bringen. Ich finde, es kann funktionieren, nur es müssen Strukturen erschaffen werden für die People, from the people.
Aber gut, ja, ich meine, am Ende des Tages, ich spiele jetzt mal ein bisschen Devil's Advocate, du kannst halt auch nicht, du wirst halt nicht, oder vielleicht wird der normale deutsche Hörer sagen so, yo, aber ich werde jetzt den Typen nicht supporten, nur weil er Black Artist ist, so, weißt du?
Definitiv nicht, aber es gibt genug Leute, die das tun würden, weil es gibt sehr viel mehr Schwarze in Deutschland, wie wir eigentlich denken.
100 Pro, ich meine, es gibt auch super Künstler, das ist auch wieder das Problem, ich hab dir nur 2 Rapper genannt, ne? Also, nein, das ist echt, du hast in Berlin jetzt auch noch Simba, der größer wird, dann hast du Luciano auch, der in Bautzen geboren wurde übrigens.
Wirklich?
Ja, Bro.
Krass.
Ja.
Das ist eigentlich ein Sorbe.
Ich habe auch gehört on the low, dass er auch Sächsisch spricht.
Ja, Luciano, einer von uns auf jeden Fall.
Würde ich so gern mal hören, Dicker. Ja. Das würde ich wirklich richtig gern mal hören, wie Luciano mal einen Track auf Sächsisch macht.
Luciano, also wenn du den Podcast hörst, vielleicht kann Chris ja ein bisschen in der Community das weiterschicken, komm in den Podcast, lass uns eine Stunde auf Sächsisch sprechen, das wäre mein Traum auf jeden Fall.
Das wäre viel geil, sagst du. Nice. Oh.
Dann hast du noch Jalil, hast du? Oder hast du Juni?
Ja. Unique, da würde ich fast schon sagen, kann funktionieren und hat es auch geschafft in dem Maßen. Also wenn wir sagen wollen, wirklich auch so einen
dicken Vertrag bekommen.
Genau, ja, Mainstream, ja, Industry, ja. Mit einem Fuß drinne, Nike-Werbungen, hier Deals mit Big, you know, so, okay, wenn wir...
Ich glaube zwar, das ist eine andere Sache, ich glaube zwar, dass das Label ihre Musik schaffen nicht unbedingt gut getan hat, aber wenn sie ihre Deals geholt hat, dann auf jeden Fall, she made it, so.
Ja. Das ist cool. Und deswegen wieder zur Ursprungsfrage, was heißt das? Made it, ne? Deswegen, es kommt ja immer drauf an, industriemäßig. Ne? Man kann ja auch ein Held fürs Volk sein, wie Sammy.
Ja, ja, ich glaube, die Aussage kam eher dadurch, dass es eben wenig, also du hattest vielleicht seit Sammy nicht mehr so einen schwarzen Rapper als so Nummer 1 in Deutschland. Ich glaube ja. Tatsächlich, eine Zeit lang hätte ich irgendwo gesagt, ja, aber times are changing, habe ich jetzt gerade
ja, aber Sammy kam auch in der Zeit hoch, wo Deutschland noch keine wirkliche Rap-Kultur und Identität hatte.
Auf jeden Fall, so late 90s, Anfang 2000er war genau, anders einfach.
Weil Deutschland ja auch mit Army-Rap ja auch groß geworden ist, vor allem, also ich bin ja in Stuttgart groß geworden und da ist man ja schon im jungen Alter natürlich auf die Bases, die Army-Bases-Kasernen gegangen und die erzählen dir auf jeden Fall die Geschichte von Deutschrap, weil diese GIs waren ja die Personen, die mit Rap ja angekommen sind in Deutschland, ja. So ein also deutscher Rap-Stil Anfang ist ja eigentlich so Fanta 4-Scheiß. So, ja. Das ist eigentlich deutscher Allmann-Rap, der Ursprung.
Ja, das und war also so Mittelstands-Rap.
Ja. Genau, es war halt ja,
so positiver, lebensbejahender Shit. So.
Genau, Gymnasiasten-Rap halt. Und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt und wurde dann dunkler. Und, ne? Ja.
Wobei, ich muss, das wäre unfair, die nicht zu nennen. Du hattest da mit Tony L und Torch Anfang der 90er, die hatten sogar Song Fremd im eigenen Land. Das war für 1990 oder 91 war das schon crazy woke so. Also.
Wirklich, 100%. Ich habe mir den Song jetzt erst letztes Mal wieder gegeben, auch für Adriano. Adriano, kann es sein? Entschuldigung.
Adriano, ja.
Ja, also den Song habe ich letztens erst wieder gehört und das ist ja, also da kommen ja auch so krasse Stimmen zu Wort sozusagen, die diese Problematik so perfekt in ihre 32 Bars reinpressen. Ja. So.
32? Scheiße, Mann. Ja. Ja, die haben ja auch früher die Geschichte erzählt, ja auch teilweise, wo die meisten Deutschen ja auch auf Englisch gerappt haben. Also ich habe hier jetzt mit einem über 40-Jährigen erst ein bisschen Zeit verbracht hier. Der ist ein Drummer, der Drummer von Gentleman und von einigen, you know, größeren, älteren deutschen People. So, ne? Und
etablierten Künstlern, ja.
Genau. Und er erzählt auch die Geschichte, sag ich mal so, wie er es erlebt hat, auch mit Savas damals und alles. Und Savas hat so in seinen Augen, so, und er war ja dabei, war Savas so einer der Ersten, der es ja ein bisschen cool gemacht hat, auf Deutsch zu rappen. Davor waren alle wirklich so auch auf diesen Dinglish teilweise Vibe. So, dass die auch englische Wörter einfach benutzt haben, weil das einfach in war damals. Und deswegen, Sammy war für mich, oder ist für mich persönlich ein Hybridenstück gewesen, zu einer Zeit, wo Deutschland in der Umwandlung war, wo es aber cool war, you know, it was cool being black, so das ist so ein bisschen, ne, so man ist so deutscher, schwarzer, ne, und man kann rappen, aber ist auf Deutsch und das ist krass. You know what I mean? So, und deswegen war Sammy in einem Stück, in meinen Augen, so. Deswegen haben wir auch keinen zweiten.
Shoutout Sammy.
Shoutout Sammy.
Immer noch mies woke, trotz Weed Smoke.
Ja.
Immer.
Ja.
Ey, ich hab's gesehen vor ein paar Tagen.
Ey, seine Ansage ist wirklich, Digga, das war eine richtig gute Ansage.
Ja, definitiv.
So nachvollziehbar und verständlich für weiße Deutsche formuliert, so
ohne. Aber das ist seine Superpower. Das.
Ja, ja.
Ja, gut, das ist aber auch seine Art jetzt, sorry. Das ist wirklich kein Dig jetzt, aber. Nein, Sammy Legende und hat auch genug getan, also muss ich auch nicht mehr beweisen, der Gute. Stray. Als Künstler, als Rapper, als Sänger, der in Deutschland auf Englisch rappt, befindest du dich ja in so einer, ja, mit einigen ausgewählten Artists in so einer kleinen Bubble, einer besonderen Position. Findest du jetzt, dass deine Musik, abgesehen von der Sprache, auch deswegen außerhalb vom deutschen Rap-Game stattfindet?
100%. Ja, 100%. Man muss ja bedenken, während viele deutsche Artists im Prinzip amerikanische Idole haben, ja, und dabei natürlich dann einen gewissen Vibe mitnehmen und das probieren auf Deutsch nochmal nachzukreieren sozusagen, ja, ist es ein ganz anderes, man stellt sich eine ganz andere Herausforderung, wenn man sowieso die gleiche Sprache spricht, ne, bei unserem Maß, dein Maß ist ein Kendrick. ne, ist ein Drake, ist ein Cole, ist ein, ne, ist ja ein ganz anderer Maß. Das heißt, so viel wie, ich glaube schon von Anfang an, man weiß ja, was man damit, also in welche Fußstapfen man da reintretet, ja. Bevor ich überhaupt natürlich daran denke, dass, oh, ich bin in Deutschland, ne, so, da, jetzt geht's ja wirklich nur um meine Kunst. Wie gut bin ich, ne, also wie krass bin ich im Gegensatz zu, ne? Und ich auf jeden Fall, also wir sind alle, ich glaube, die Community hier, vor allem in Berlin, weil natürlich hier so ein bisschen so der Hotspot ist von diesen englischen Künstlern, wir sind alle sehr, sehr gut. Also, und wir würden uns auf jeden Fall alle auch mit größeren messen, auf jeden Fall, also von rein von Lyrics, Musical Capacity, das ist nicht das Problem. Es geht vielmehr um die Industrie, ne?
Ja, also es gibt ja, du hast ja einen jemanden, der auf Englisch rappt und in Deutschland halbwegs ja schon Buzz hat mit Calvin Cole, genau, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Aber sonst fällt mir jetzt auf die Schnelle niemand ein. Du hast noch diesen Österreicher, der das gemacht hat. Wie hieß denn der? Lefty? Left irgendwas mit?
Ah ja, Back, also das war ja
Leftboy. Schon
so Leftboy, danke.
Genau. Leftboy, Digga. Mein so kleiner Bruder war größter Leftboy.
Ja,
ja, ja. Ja, und Fabian.
Ich habe damals auch mit Leftboy gequatscht, auch beim Splash. Der war ein sehr humble Typ und hat ihn dann auch so scheinheilig bei so vor 7 Jahren oder so irgendwas bei Twitter geschickt, so Musik und so. Und ja, also Leftboy ist auch, ich weiß nicht, was der macht sogar. Also ich habe jahrelang irgendwie nichts mehr von dem gehört, glaube ich, ja. Shoutout Leftboy.
die hatten auf jeden Fall, also Leftboy hatte auf jeden Fall Erfolg und bei Calvin, der macht ja immer noch Musik und hat eine Hörerschaft, aber es kommt mir schon so vor, es würde dann für deutsche Hörer das schwierig sein. Sie können dann sich 24-7 jemanden aus Amerika geben, der auf Englisch rappt, aber wenn es halt wirklich ein Ami ist, sorry, dass ich das so sage, der in Deutschland wohnt und hier aber auf Englisch rappt, dann ist es irgendwie was ganz anderes. So.
Ja,
dann tun sich die Leute schwer.
Wahrgenommen.
Also in meinen Augen, in meiner Erfahrung ist es so, dass, der Deutsche dann sagt, ja, okay, gut, mir fehlt da eine gewisse Authentizität ein bisschen, ja, also man muss irgendwie sich so einen Stempel, so einen Ami-Stempel stempeln lassen, sodass man sozusagen als legit angesehen wird.
Ja. So, ne? Ich glaube aber auch, dass das was damit zu tun hat, dass sozusagen, wenn der Ami von Übersee das macht, ist das cool und authentisch. Und wenn du sozusagen als Ami oder als englischsprachiger Künstler in Deutschland, aus Deutschland heraus agierst, dann wirst du wieder so als anders markiert, weißt du?
Genau.
Also dann sind wir wieder bei diesem Thema von wir und die, weil da auch schon Sprache sozusagen als Mittel der Unterscheidung genutzt wird, weißt du? Und der Abgrenzung. Und ich glaube deswegen, so wenn Leute von außerhalb Englisch rappen, dann ist das cool, aber wenn das so aus Deutschland kommt, dann wird das immer noch so ein bisschen so als awkward betrachtet. Mhm.
Wir haben durchaus mehr hier in Deutschland. Also ich würde auch sagen, also auf deiner Liste, Wizzy, würde ich auch drauf tun.
Ja, Stray muss auch natürlich drauf, das ist klar. Ne?
Nee, aber ich meine wirklich so, Leute, die, weil ich habe keine Nummern. So, ich gehe jetzt nur davon aus, Leute, die auch gewisse Nummern mit sich bringen. Sirius Klein ist da auf jeden Fall auf der Liste.
True, ja.
Und auch very in meinen vocal Augen.
About these issues. So.
Genau. In meinen Augen definitiv einer der besten Bar-to-Bar-Rappers in Deutschland. Also englische Rapper in Deutschland. Und das ist ja wichtig zu sagen, Bar to Bar.
Aber wenn du jetzt Musik machst und die an den Mann bringen willst, so denkst du dann schon, okay, ich catere jetzt halt nicht an den normalen Deutschrap-Fan, sondern ich muss halt wirklich die Musik machen für den Typen, der nur Ami-Zeug hört?
Nee, ich mache, also für mich persönlich, ich mache International Shit.
Okay,
also, okay. Ich sehe da keine Boundary, also gar keine Grenzen, wirklich. Ja. Ne, das ist ja das Schöne an englischer Musik. Es hat ja wirklich keine Grenzen.
Ja.
Und ich glaube, für die meisten ist es auch wirklich so, ich glaube auch von Calvin oder von Sirius Klein, man denkt nicht darüber nach, ne? Weil man schmeißt es ja erstmal einfach in die Welt, ne? Und das, was stickt, wird schon sticken. Mhm. Ne? Und wenn der amerikanische Markt sagt, okay, gut, du bist krass genug oder, du hast Fans oder so, du hast auch hier ein paar Fans. Und das ist immer die schwierige Sache, glaube ich, dieser Sprung. Und das haben wir halt noch nie gesehen. Also, und das ist ja wirklich auch Pionierarbeit, ja. So, und ich glaube auf jeden Fall, dass wir da einige Leute haben, wie jetzt zum Beispiel in Kelvin, die da auf jeden Fall probieren, da Türen zu öffnen. Aber was man verstehen muss über den amerikanischen Markt, es ist erstens natürlich übersättigt, ne, sowieso. Es gibt genug Amis, die in Amerika wohnen, die probieren das zu machen. Ne? Also muss man sich dann sowieso dazu fragen, warum sollte sich der Standard-Amerikaner aus Texas sich meine Musik anhören, ne? Anstatt jemand, der zum Beispiel aus Texas kommt oder LA oder sowas, ne? So, oder Chicago. Ja, so. Und da kommt es ja immer drauf an, was der Hörer ja auch sucht. Ne? Es gibt hier nicht wirklich, wir haben hier keine Chief Keeps. You know what I mean? So, es gibt kein, es nee. Gibt kein, wir haben hier keine,
es gibt kein Chief Keef in Deutschland.
Ja, wir haben hier Money Boys. Ja, wir haben Money Boys, genau.
So,
ja,
kein Money Boy Slender, though, in meinem Podcast. Ne?
Also, okay, nee, ja, du warst okay. Gar nicht gemeint. Sowas
ja, ich hoffe es für euch, sonst ist der Talk ganz schnell vorbei.
Aber ihr versteht, was ich meine. Ne?
Ja, also, ich weiß, klar.
Wir haben nicht die gleichen Verhältnisse. Ne? Das heißt, wie es gibt da auch eine gewisse Thematik, ja, die man an sich nicht wirklich hat. So, und in der amerikanischen Industrie, wie ihr sicherlich wisst, läuft ja vieles über diese Thematik. Ja? Ob das ist ja, you know, Gang Shit, you know, Gang Culture, Violence, Drug Abuse, you know. So, klar, gibt es das auch hier in Deutschland, but like, es ist nicht der gleiche Ausmaß. Ne? Und ich glaube, deswegen, wenn man sich diesen Drill dann geben möchte, dann natürlich hört man sich dann die Chicago Rapper an. Ne? Oder New York. Ja? So, und das hat man natürlich nicht hier. Und deswegen, natürlich, die englischen Artists hier müssen ja ihre ganz eigene Kultur erschaffen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja? So, aber es ist alles ein Schaffen. Also alles gut.
Na gut, wenn du Drill in Deutschland hören möchtest, da hörst du jetzt Casey Rebel, habe ich gehört.
Oh. Oh. R.I.P. He's on the Pop Smoke vibe, huh?
Yeah. Deutsch Rap is fresher than you.
Ja. Oh Bell Howard, jetzt zurück zu unserem Thema. Glaubst du, Deutschrapper stehen in der Verantwortung, sich vor allem jetzt aktiv gegen Rassismus einzusetzen und ihre Fans dazu aufzurufen, zu protestieren oder zu spenden?
Also, da kann ich nur an das anschließen, was ich vorher gesagt habe und mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also, ich finde, wenn du als deutscher Rap-Artist von dieser Kultur profitierst, Touren machst, Fans hast, irgendwie dann auf Netflix stattfindest, irgendwie wegen deines Grinds, dann musst du irgendwie auch darauf verweisen können, wo das herkommt und dir bewusst machen, auf wessen Schultern du sozusagen stehst. Weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich es total wichtig, dass sich jetzt oder am besten auch schon vor 5 Jahren alle Leute, die halt Hip-Hop-Musik machen oder irgendeine andere Form von schwarze Kultur pushen, sich eben mit den Leuten solidarisieren, die oftmals leiden, weißt du? Die das sozusagen erfunden haben, aber nicht das Stück vom Kuchen bekommen, das ihnen eigentlich zusteht. Weißt du, was ich meine?
100%.
Und deswegen finde ich das unheimlich wichtig, dass auch diese ganzen Deutschrapper ihre Plattform nutzen, um über diese Themen zu reden. So cool das auch ist, in sozialen Netzwerken sich gegenseitig zu informieren und sich gegenseitig was beizubringen, finde ich aber auch, wenn ich das noch sagen darf, eine sehr wertvolle Message jetzt aus den vergangenen 2-3 Wochen, dass eben nicht diese Diskussionen alle nur im Internet stattfinden können, sondern dass du wirklich in deinem eigenen Kreis, bei deiner Fam, bei deinen Freunden, dass du da aktiv das Gespräch suchst und auf Rassismen aufmerksam machst, die dir auffallen. So, also wie gesagt, Alex, du und ich kommen aus Dresden, so ich kann auch nicht an einer Hand abzählen, wie oft ich irgendwie Bekannte oder Freunde meiner Eltern oder Freunde und Bekannte von mir irgendwelchen racist, sexist Shit sagen gehört habe. Und dann habe ich einfach nichts gesagt, um in der Situation nicht sozusagen irgendwie den Vibe kaputt zu machen, weißt du? Beim Grillen oder irgendwie beim Wandern, beim Osterwandertag mit so den Atzen von meinen Eltern. Wenn mir dann irgendjemand von denen wieder so krasse Sprüche drückt und dann will man irgendwie so harmoniebedürftig das so... Ja.
Ich weiß, so ein müdes Lächeln halt mäßig.
Ja, genau. Mhm. Und dann denkst du, oh Mann, was labert der wieder? Okay, aber es ist ja der eigene Onkel so, kann ja gar kein Rassist sein, aber eben schon. Also ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass wir miteinander von Angesicht zu Angesicht über diese Themen halt sprechen können und uns gegenseitig an die Nase fassen. Also Corona, natürlich im Corona-Modus.
Ja, nee, stimme ich mit ein.
So, ich bin mit meinen Fragen eigentlich am Ende, aber ich will nur noch jetzt abschließend über eine Sache sprechen und will eure Meinung dazu hören. Wie habt ihr diese Black Squares auf Instagram empfunden?
Also ich habe es ja auch gepostet, Black Square, für mich, für Black Excellence. Ich habe den Move verstanden, ja.
Ja.
Ich finde, dass es zu kurz war, um ganz ehrlich zu sein. Was man ja auch dabei sagen muss, es ging ja darum, dass im Prinzip die Entertainment-Industrie ja, einen Tag lang Pause macht, ja, sodass wir im Prinzip ein Blackout
Day. The show must be paused.
Genau, the show must be paused. Ich finde, das hätte länger gehen können, auf jeden Fall. Ich finde, man setzt einen Tag der Solidarität. Ein Monat ist ein Punkt. Ja, meine Meinung. Aber klar, so ich mach bei allem mit, was diese Narrative, was unsere Narrative pusht. Alles.
Ja, also ich habe den auch gepostet und ich finde, dass solche Sachen ein ganz starkes Symbol sein können, was es dann ja auch war. Mal abgesehen davon, dass es irgendwie den Hashtag Black Lives Matters Feed komplett ausgeschwärzt hat am Anfang. Das war natürlich ein bisschen unglücklich. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass solche Symbole eine Wirkung haben können und auch wichtig sind in unserer Social-Media-affinen Welt und so. Aber es ist halt auf jeden Fall nur ein Einstieg sozusagen. Und was das Ganze, also was ich gut an diesen Black Squares finde, ist, dass du halt sehen kannst, wer hat was gepostet und dann kannst du diese Leute direkt ansprechen und eben darauf aufmerksam machen, dass es bitte nicht beim Posten eines schwarzen Vierecks bleibt, sozusagen.
Ja, ja.
Sondern dass man diese Energie irgendwie hält und sich weiter auseinandersetzt und nicht aufhört zu pushen.
Hier ist das Ding, ich fand das als Solidaritätsbekundung, was es ja ist in dem Sinne, fand ich das schon gut. Auch, ich glaube, was haben das, 26 Millionen Leute gepostet? Das ist eine Hausnummer so. Das ist ja auch ein cooles Zeichen. Nur, ich war da gerade zu der Zeit, war ich im Kurzurlaub und ich habe dann nur den Feed komplett blacked out gesehen und so. Und ich dachte mir, okay, krass, Riesensache. Nur dann kam ein Gedanke, wo ich mich so ein bisschen über mich selbst aufgeregt habe. Denn ich habe dann so gedacht, so, weißt du, ich habe nicht gedacht so, okay, du tust jetzt was so für Black Lives Matter, sondern ich habe gedacht so, damn, wirklich so eine Minute, damn, jetzt posten das alle, sollte ich auch jetzt posten, weil sonst siehst du ja auch dumm aus. Und dann dachte ich mir so, warum machst du das jetzt über dich selbst so, weißt du, warum pushst du dich jetzt selbst in den Mittelpunkt? Und dann hat es mich irgendwie wieder gestört so, weil ich dann dachte, bin ich jetzt eigentlich nur ein Ally oder bin ich jetzt nur woke, weil ich einfach mir so die Mühe mache, ja, in Einführungsstrichchen so einen schwarzen Square zu posten. Und da habe ich mich selbst dann irgendwie abgefuckt, weil ich dann auch dachte so, Bro, dann was weiß ich, gehe ich morgen wieder auf die Seite von meiner Lieblingsinfluencerin, die den ganzen Tag damit verbringt, sozusagen Leute für ihren OnlyFans-Link zu begeistern, was ich nicht hate, die dann einfach ein Black Square postet, weil es gerade so in ist, so, das muss ich halt auch leider so vermuten.
Genau.
Und dann dachte ich so, Bro, ich will das eigentlich nicht sein. Das ist, finde ich einfach, deswegen, jeder, der es gepostet hat, kein Hate, so finde ich cool, aber ich habe mich dann ein bisschen über mich selbst aufgeregt, weil ich dann dachte, ach, muss ich das jetzt posten, weil die anderen das machen? Nicht, weil, okay, ich will jetzt ein bisschen Geld geben an den National Bail Fund oder an BLM oder
ja. So. Aber man darf, ich finde, ich hatte auch das Gespräch erst mit einem Kumpel von mir erst vor ein paar Stunden, wo er auch gemeint hatte, so, ja, ich habe jetzt rausgefunden im Prinzip, oder man hat Nachforschungen betrieben, um zu sehen, wo diese Black Lives Matter Funds hingehen, und ich weiß nicht, ob das alles so koscher ist und so weiter und so fort. Und das mag ja auch alles sein, ja, aber man darf den, bei so einer Thematik, darf man einfach den emotionalen Mehrwert einfach nicht außer Acht lassen. Weil, wenn ich dadurch eine Person angeregt habe, dann habe ich ja im Prinzip meine Tat ja getan. Ne? Ja, ob es derjenige war, der dann natürlich, der irgendwo im Osten wohnt und der sonst keinen Schwarzen sieht, aber sieht, dass auf der Welt gerade was abgeht, ja, so, dann habe ich meinen Dienst erwiesen, in meinen Augen. Ja, so, und dann fühle ich mich auch nicht unbedingt, aber vielleicht, obwohl, wahrscheinlich, weil ich schwarz bin, fühle ich mich natürlich dann nicht so, okay, ich mache das jetzt nur des Hypes willen, ja, und ich glaube, dass dieser Gedanke schon alleine, dass dieser Gedanke überhaupt bestehen kann, ja, wenn es doch wirklich eigentlich um Menschenleben geht, weil darum geht es ja, das sagt ja schon eigentlich schon viel aus, über die Sache an sich, ne, wie wir Social Media auch waren, und sehr Trends und Hypes.
Gutes Wort, ich würde sagen, es war auch ein gutes Schlusswort, oder?
Gut angeschnitten.
Dann, weil Jungs, Belauert, Stray, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über ein wichtiges Thema zu sprechen.
Danke für die Einladung. Danke für die
Einladung. Ich danke den beiden für dieses interessante Gespräch, denn ich glaube, es war wichtig. Ansonsten kann ich euch nur sagen, streamt die Musik von Stray und Belauert. Ich werde euch die Links nochmal in die Beschreibung packen. Es ist aber Zeit für die große Review der Folge.
Boss, was heißt Boss? Wir sind wie eine Familie. Ich sage niemals, ich bin der Boss. Aber die wissen, ich bin der Baba. Jeder weiß, hier Wayne Zöhne.
Deutschrap-Legende und Streetrap-Goat. Haftbefehl hat nach jahrelangem Warten endlich sein neues Album DWA, das weiße Album, herausgebracht. Der Titel stellt eine Hommage an das bekannte Beatles-Album The Beatles von 1968 an, das aufgrund des weißen Covers auch als The White Album bekannt ist. Das weiße Album aber natürlich auch, weil Hafti gern über Schnee rappt. Vor allem, wenn es Winter ist. DWA kommt aber im Sommer eines, ja, nett formuliert, verrückten Jahres und fast 6 Jahre nach dem Release von Russisch Roulette und fast 5 nach Unzensiert. Heutzutage müssen Rapper fast schon 2 Projekte pro Jahr bringen, um überhaupt relevant zu bleiben und Playlisten-Spots zu ergattern, aber Baba Haft hat sich zurückgezogen und einfach von Weitem drauf geblickt, wie die Deutschrap-Szene sich verändert. Die Wichtigkeit von Streaming-Portalen, der Aufstieg von 187, der Aufstieg von Capital Bra, das große Drama um Bushido und EGJ, der zweite Karriere-Frühling von Flair, alle machen Sommerhits mit Afro-Trap und karibischen Rhythmen, aus Türken wurden Latinos, die Explosion von Reaction-Videos, Twitch-Streams, Songkopien, Echo-Skandal, mehr Frauen im Rap, das Ende des Battle-Rap-Hypes, Verschwörungstheorien, KMN, 100 Millionen Views auf Deutschrap, große Deals für kleine Rapper, mehr Gesichtstattoos, mehr Designermarken und. Es ist viel passiert seit Russisch Roulette, viel Schlechtes, aber auch viel Gutes. Und so ein Haftbefehl-Album sticht immer heraus. Aber vor allem jetzt, weil niemand so einen Sound fährt wie er. Ich habe das Album jetzt seit Release jeden Tag gehört und es ist zum Glück sehr gut geworden. Aber ich habe auch einige Kritikpunkte. Ganze 7 Videosingles kamen vor Album Drop raus. Es waren Bolon, RADW Rücken an der Wand, Conan und Xenia, Morgenstern und natürlich die 3 neuen Teile der 1999-Reihe. Für mich ist das weiße Album vielmehr die logische Fortsetzung von Russisch Roulette als ein Album mit völlig anderem Soundbild, weil sich Haft jetzt neuen Trends anbiedern will. Bazazian hat mal wieder das gesamte Album produziert und es klingt auch einfach fantastisch. Brachial, gewaltig, hart, aber an Stellen wird dieser Betonblock an Sounds auch für weichere Klänge aufgebrochen. Zum Beispiel das Intro, Bolon, gibt gleich die Richtung vor. Haft ist zurück und der Kokainhandel schläft nie. Denn egal was im Deutschrap passiert, weiße Packs finden immer ihren Weg nach Frankfurt. Dieser Piano-Anfang ist super und der hypt dich auch richtig an, aber ich hätte mir bei dem Beat-Drop irgendwie eine Art Beat-Switch gewünscht oder irgendwas, was noch ein bisschen mehr knallt. Weil du merkst, das ist wie bei einem Auto, du drückst auf Gas und erst kurz davor so richtig 100 km/h zu erreichen und dann wird noch ein bisschen zurückgezogen. Das hat mich ein bisschen gestört, aber es ist ein sehr gutes Intro trotzdem. Die nächsten 2 Tracks aber sind in dieser Hinsicht, was Knaller angeht, absolute Standouts. Morgenstern brettert auf einem ganz, ganz fiesen Beat herein und wenn Haft die Zeilen rappt wie: Welcher Gangster singt wie Britney Spears? Was guckt ihr denn für Filme? Ja, da kann ich nur zufrieden lächeln. Also das ist genau das, was mir schon so lange gefehlt hat. Einfach Kopf durch die Wand Sound. Ein Kracher, bei dem ich mal so richtig jemandem so richtig, einfach nur so richtig hart die Hand schütteln will. Ja, ihr wisst Bescheid. KMDF, Koka macht dich feucht mit Shindy, fand ich beim Videorelease irgendwie komisch, aber auch weil ich erst nicht so gepeilt habe, was sie da erreichen wollen, aber es wird mit jedem Hören besser. Zuerst fand ich komisch, wie leise der Beat bei Haftis Part wird, so als hätte er Angst vor, als hätte der Beat Angst vor Haftis Tiraden, weil, Bro, der geht da schon richtig ab. Aber ich glaube, du musst so einem Part auch ein bisschen Luft geben. Wie der Beatdrop dann aber bei Shindys Part reinschallert. Zu nice. Also der Shindy-Part ist auch sehr entertained. Uni-Bitches lieben mich wie Tim Bensko. Weltklasse. Also ich kenne wirklich paar Uni-Bitches, die Bensko vergöttern. Diese Bimsen haben dann auch Boyfriends. Das sind dieselben Bimsen, die Boyfriends haben, die Haftbefehle auf Studentenpartys ironisch hören. Ja, ich frage mich eher, wer Tim Bensko unironisch hört. Aber das ist Stoff für eine andere Folge. Shindy und Haft passen auch sehr gut zusammen. Generell sind die Features auf dem Album sehr gut ausgewählt. Und ja, damit meine ich auch Shirin David. Ich sehe Kommentare von Leuten, die schreiben, dass sie das Feed nicht verstehen. Bro, ich weiß nicht, was es da nicht zu verstehen gibt. Es ist halt ein polarisierender Move, genauso wie Haft das mag und genauso wie ich sein Portemonnaie mag. Das Video hat auch die meisten Klicks von all seinen Single-Releases. So. Du weißt doch, dass bei so einer Combo alle reden werden. So. Die Rap-Ikone auf der einen Seite und dann das Label-Produkt, das die Texte nicht selbst schreibt. Trotzdem, ihr Part ist gut gerappt und ich finde die Lines auch entertained und darum geht es am Ende doch. Ja? Die Quali vom Song steht für mich auch gar nicht zur Debatte. Conan und Xenia ist einer meiner Lieblingstracks auf dem Album und ein Banger vor dem Herren. Also ich hatte bei der Ankündigung auch, ich gebe es zu, ich hatte ein paar Bedenken. Aber eher, weil ich Angst hatte, dass Haft hier soundtechnisch große Kompromisse eingeht. Aber das ist doch so ein böser Brecher. Shit gets me hyped, man. Diese Hafti-Hook, die löst bei mir so richtig, immer so ein richtiges Stankface aus. Ich so, ich hau dich total schaden. Yes, yes, Mann, jawohl, jawohl. Ist doch Fuego, Leute, ist Fire. Ice mit Trap-Legende Gucci Mane ist eine willkommene Abwechslung vom Sound her und kommt fast fröhlich daher. Ja, ich feiere diese Melodie im Chorus, das geht richtig gut ins Ohr. Nun, ja, der Gucci-Part ist jetzt wirklich keine lyrische Finesse und auch als Trap-Star hat unser lieber Redrick Davis schon einige bessere Parts gedroppt. Andererseits ist die Story hinter dem Feed auch cool. Also Haft hat beim Splash 2017 wohl stundenlang an der Bühne gewartet und darauf gewartet, dass Gucci mit seinem Auftritt fertig ist, nur um dieses Feature aufzunehmen. Und damn, ich meine, das sind zwei absolute Legenden auf einem Track. Und ja, Guccis Part hat auch irgendwo ein paar schön ignorante Lines, die man feiern kann. Nur dieses, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dieses My bitch still in puberty? Huh? FBI open up oder was, Alter? Gucci? Gucci Mane ein bisschen auf Yo Olli Film unterwegs auf jeden Fall. Ja, die drei 1999 Parts sind allesamt gut, wenn auch nicht immer auf dem Niveau wie Teil 1 bis 3. Also Teil 5 gefällt mir am besten. Wobei Teil 6 auch einen sehr guten Schlusstrack darstellt. Generell sind die 1999 Tracks nicht nur wegen des Titels so eine Art Throwback. Das ist so, als wäre das Album an sich die Bestandsaufnahme. Wie ist es jetzt? Wie ist Hafti jetzt gerade drauf? Und die Konzepttracks ziehen dich wieder so wie in einem Film Flashback-mäßig in seine Jugendzeit. Also du willst wissen, warum Hafti so ist, wie er ist? Das ist die Antwort. Dann haben wir noch Hotelzimmer und Depression und Schmerz, die dem Album noch so eine ganz andere Dimension geben. In Hotelzimmer lässt Haft kurz durchblicken, wie er wegen seiner Identität Probleme bei seiner alten Liebe hatte. Ihre Eltern haben ihn nicht akzeptiert und jetzt gehen sie getrennte Wege. Es ist sehr simpel, aber auch effektiv. Das sind so kurze Einblicke in seine von Koks betäubte Seele. Deswegen hat er dann auch im zweiten Track Depression und Schmerz Sein Herz schlägt schon lange nicht mehr und Capo passt auch super auf den Track. Also was bei mir auch besonders hängen geblieben ist, ist sein Part, gerade am Ende. All diese Lügner haben mich vergiftet. All diese Lügner haben mich vergiftet, deshalb bin ich immer betrunken und bewaffnet. All diese Lügner haben mich vergiftet, das bleibt am Ende auch der Grund, warum ich abdrück. Sehr, sehr gute Zeilen, sehr guter Song, einer meiner Faves. Aber noch größer Fave von mir kommt fast ganz zum Schluss, nämlich Papa war ein Rolling Stone mit Materia. Wow, es ist eine richtige Hip-Hop-Hymne, aber auch irgendwo ein richtig bewegender Track für die Söhne der beiden Rapper. Und da ist auch keine Spur von Kitsch oder von Cringe. Das ist einfach eine Hip-Hop-Hymne, ja? So richtig Faust in die Luft, kann nicht feiern, so. Und ja, bin ich dabei. Auch diese Analogie von Rap und Rock, wo Materia rappt, Jigga war mein Mick Jagger. King. Also ich frage mich auch, was ihre Kinder dann mal sagen werden, wenn sie später dann bewusst, ja, als Jugendliche oder als Erwachsene den Song hören. Also für mich ein Gänsehautmoment auf der Platte und zeigt auch mal wieder, wie gut Haft mit den verschiedensten Künstlern auf Tracks harmoniert. Also Respekt auf jeden Fall. Weniger gefeiert habe ich für immer reich. Irgendwie verzettelt sich der Beat da so, also geht nicht los, beziehungsweise turnt er mich gar nicht. Das klingt am Anfang so wie so Teil 2 von Ich rolle mit meinem Besten. Ja, ist jetzt nicht so mein Fave und auch bei Trap King muss ich irgendwie noch mehr reinhören. Eigentlich ist das ein Banger und Ufo und Haft ist sowieso eine super Combo. Die müssten viel öfter was zusammen machen. Aber irgendwie stört mich da auch diese nicht vorhandene Hook. Irgendwas fehlt mir da, ich weiß es nicht. Das ist aber alles Kritik auf allerhöchstem Niveau, Freunde. Ja, es gibt hier gar keinen Reinfall und mit Rücken an der Wand ist für mich auch der beste Deutschrap-Track des Jahres dabei. Ich sag das immer wieder, die Leute haben es schon oft genug gelesen, auch auf Twitter oder auf Insta, das ist für mich der Banger aller Banger dieses Jahr. Also das bringt mich in so einen absoluten Rausch, so geil scheppert das rein. Das ist wirklich Haft auf Top-Niveau. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich bin komplett ausgerastet in meinem Zimmer. Also Freudensprünge auf jeden Fall. No joke. Aber jetzt kommen wir auch zu meinen Neben für immer reich, den anderen Kritikpunkten rund um das Album-Release an sich. Ich finde, Haft hat sich mit den ganzen Single-Auskopplungen keinen Gefallen getan. Es wurde einfach viel zu viel released und am Ende fehlte der Überraschungseffekt. Mit KMDF waren es ja sogar 8 Videosingles und das bei, sagen wir, nur 14 Songs. Das Album ist super kompakt, ja, und es gibt auch keinen Filler, das ist super. Aber hier ist es so ein Fall, wo ich mir sogar mehr wünsche, ja. Es hätten auch ruhig 3-4 Tracks mehr sein können. Aber das ist auch ein Kompliment an Haft. Ich weiß halt nicht, wie gut dieser Universal Deal für Hafti noch ist. Also die Promo-Arbeit zum Album war wirklich, wirklich unbefriedigend. Und das ist noch nett gesagt, ja. Keine Interviews, keine Aktionen, kaum Werbung. Ich weiß, klar, es war eine scheiß Situation mit Corona und allem. Aber Bro, ich meine, die Songs kratzen gerade so an der Millionen-Views-Marke. Und das bei Haftbefehl, das ist traurig, Mann. Das ist traurig. Vor allem bei der Arbeit, die auch in die Songs gegangen ist. Basazian knallt die Beats des Jahres raus und Leute streamen irgendwelche dahergelaufenen Dullis. Und ich will, und das ist wirklich, das meine ich jetzt ernst, ich will auch von dieser ganzen oh, Deutschrap ist so weich geworden Fraktion, ich will von euch nie wieder ein Wort hören, wenn ihr nicht Haft supportet habt. Fuck you. Hier habt ihr harten Rap, tatsächlich mit wenig Autotune, was sowieso, ich meine, wer sich jetzt noch über Autotune beschwert, get the fuck out of here, aber tatsächlich, du hast hier harte Street-Rap-Banger, wenig Autotune, also los, kauft das Album, ihr Heuchler. Ich will von euch nie wieder etwas hören, von wegen, oh ja, so Rap so weich geworden. Ihr habt hier ein brachiales Fast-Meisterwerk mit hartem Rap und ihr supportet nicht. Fuck out of here. Ja. Ich hoffe wirklich, dass es Haft gut geht. Ich hoffe auch, dass er auch so sein Geld macht. Aber ich finde, das ist wirklich traurig und einer Rap-Legende wie ihm nicht würdig. Also da hat aber auch sein Team bzw. sein Label schon ein wenig versagt, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten glaube ich, ja, das Album wird sehr gut altern, da bin ich überzeugt davon und ich glaube auch in ein paar Monaten werden auch ein paar Zweifler unter euch es feiern. Ja. Dafür ist es einfach zu gut zusammengesetzt, zu gut strukturiert Und ja, hier, mein Bro Melniki von Twitter, sorry, es tut mir leid, ich habe das letztens gesehen, du hast geschrieben, die Singles wären Schmutz gewesen. Bro, Schmutz? Also für Schmutz, Schmutz-Singles sind für mich irgendwie die Ergüsse von Battle-Rap-Turnier-Heinis, aber die Hafti-Singles, Bro, du kannst mir nicht ins Gesicht gucken und sagen, Rücken an der Wand wäre Schmutz, das ist auch keine Meinung mehr, das ist faktisch falsch. Also, ja, das weiße Album ist nicht besser als Russisch Roulette, aber ich glaube, darum ging es auch gar nicht. Also ich bin auch nicht mit dieser, vor allem nach all der Zeit, nicht mit dieser Erwartung an das Album rangegangen. Das wäre dumm. Also, du weißt, so ein Klassiker, der entsteht einfach, da gehört viel dazu. Nicht nur die Musik, aber wann er erscheint, wie die Leute darauf reagieren, in welchem Kontext er erscheint. Aber trotzdem, also, das weiße Album ist super gut, sehr solide und ein fantastisches Album, egal ob es jetzt an Russisch Roulette rankommt oder nicht. Ich glaube halt nur, dass Haft zu lange gewartet hat. Ja? Winter 2018 hätte es kommen müssen oder Frühjahr, wirklich Januar, Februar 19. Wir sind auch mittlerweile in der 5. oder 6. Rapper-Generation nach Haft, ja? Und beziehungsweise nach Russisch Roulette, nicht nur nach Haft. Alleine wenn man jetzt nur den 385i Aslak Rapper-Stammbaum mal runtergeht, auch Shoutout an Martez für diese gute Beobachtung. Und da ist es halt auch schwierig, nach so einer langen Zeit wieder als relevantester Rapper reinzukommen. Ich meine, klar, Haft kann das schon. Der hat eine spezielle Stellung als Legende. Aber ja, Rap und die Zeit warten auf niemanden. Auf niemanden. Egal, ob du Enno bist oder Hafti. So. Es ist bisher ohne Frage das beste deutsche Rap-Album. So sehr ich Atlantis auch gemocht habe, aber DWA ist dann doch nochmal fokussierter, doch nochmal größer, auch von der Produktion her, doch nochmal krasser. Und Haft hat für mich eine, wenn nicht sogar die beste Diskografie im Deutschrap. Da ist nicht ein Reinfall dabei, nicht ein musikalischer Flop. Wenn ich jetzt wirklich auf die Schnelle ein Ranking machen müsste, dann würde ich sagen, Russisch Roulette, jetzt Vorsicht kontrovers, Kanakisch, meiner Meinung nach mies underrated, ich liebe dieses Album. Wahrscheinlich so punktgleich mit Aslak Stereotyp, dann das weiße Album, dann Block Platin und dann Unzensiert. Aber selbst Unzensiert ist krass. Also alles fantastische Alben von einer der schillerndsten Figuren im Deutschrap. Haftbefehl, Legende, das weiße Album, Empfehlung geht raus. Ja, Freunde, in den letzten zwei Wochen ist so viel Musik rausgekommen. Ich kann nicht jedes Album so in-depth, so tief analysieren wie das weiße Album von Hafti. Deswegen werde ich euch kurz ein paar Alben nennen. Ich werde sagen, was meine, sagen wir, 3, 4 Lieblingssongs sind, wie ich mich beim Hören des Albums gefühlt habe, was ich generell da empfinde beim Hören des Albums, was ich von den Künstlern halte. Aber die Folge wird auch wieder sehr lang, deswegen werde ich probieren, mich etwas kürzer zu halten als sonst.
Ist Farid Bang tot?
Geistlich könnte man das schon vermuten, bei den Sachen, die ich von mir gebe, ist es durchaus eine berechtigte Frage. Aber physisch bin ich noch voll da und stark wie nie zuvor.
Zum einen haben wir Genki Dama von Farid Bang. Der gute alte Farid hat nämlich wieder ein Album released nach langer Zeit. Genki Dama heißt das gute Ding. Die wahrscheinlich bekannteste Single war Public Enemies, die rauskam vor allem deswegen, weil tatsächlich ein Song von nicht nur Farid und Flair, sondern auch mit Kollega zusammen war, also alle drei Beef-Partner auf einem Track und vor allem, ja, der Song war ganz cool, das Video war so ein bisschen, an manchen Stellen schon lustig, an manchen Stellen so an der Grenze zum Cringe. Aber auch das Making-of habe ich gut gefeiert. Das war so surreal, die drei zusammen zu sehen. Das hätte ich, wenn mir das jemand gesagt hätte, vor 5 Jahren noch, da hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Und was soll ich sagen? Es ist Farid auf so neuartigen Songs. Und ich muss ehrlich sagen, Farid fand ich gerade auf so Trap-Songs immer ein bisschen hölzern. Man hat immer gemerkt, dieser Style steht ihm nicht so. Und er hat Probleme, auch den Flow zu verändern, weil er immer diesen Farid-typischen Film fährt. Und ich glaube, seine Fans lieben ihn auch dafür. Und das ist ja auch cool und es gab auch eine Zeit lang, wo ich wirklich sehr großer Farid-Hörer war und ich auch das gibt Sachen, die feiere ich bis heute zu Tode. Das erste Asphalt-Massaker finde ich unfassbar gut, das Album JBG1, eins meiner absoluten Lieblings-Deutschrap-Alben bis heute, also Farid dort auf Höchstform und fand ich super King, aber man merkt gerade in den letzten Jahren oft bei diesen neuen Songs, das hat einfach nicht so gepasst. Also auch dieses Maghreb Gang war nicht so mein Fall. Aber Farid ist halt mittlerweile eine Deutschrap-Ikone. Er hat sich verdient gemacht in der Szene. Er ist auch ein unfassbar guter Businessman, das muss man ihm lassen. Und ja, der wird auch ohne meinen Support von jedem seiner Songs auskommen. Und dabei waren auf Genki-Dama auch ein paar gute Tracks drauf, auch ein paar Überraschungen, die gut sind. Ja, also Hadouken mit Hafti fand ich sehr gut. Klar, die Hook ist jetzt echt nichts Besonderes, aber gerade Haftbefehl, ganz schön hart der Part. Also dafür würde man heute einige Leute canceln, auf jeden Fall. Ist ein harter Banger, auch dieses Sicky Mode fand ich ganz gut. Teuer, teuer kann man sich auch gut anhören. Fand auch interessant die Santiago Bernabeu, das Feed mit Geppe Kenya aus Italien, das ist ja wirklich in Italien eine Legende fast schon, und Rimka, die Legende aus Frankreich, war cool, und ich fand auch Scarface sehr nice, habe ich auch gesagt, das ist vielleicht eins meiner Highlights von dem Album, Capo mit einer der besten Hooks seines Lebens, sehr nice, und generell Rick Ross ist auch so einer von den Rappern, die sich bei Feature Parts immer wirklich, ich will nicht sagen, überkrass Mühe geben, aber die noch nie irgendwie reingefallen sind. Also mir fällt jetzt nicht ein, dass Rick Ross, egal ob der jetzt für einen Franzosen featured oder für einen Deutschen, dass der da irgendwie reinscheißt. Also fand ich cool, auch hier war es in Ordnung. Ich frage mich, was er sich gedacht hat, dass jetzt ein Rapper zum 8000. Mal wieder mit der Scarface-Thematik um die Ecke kommt. Ich frage mich, ob da Ross gedacht hat, so damn. Aber gut, ich glaube, für ihn war es am Ende ein Paycheck. Ansonsten, ja, die Capo-Hook ist mega. Das Video, ich habe auf Twitter gepostet, das Video von Roff, wie hieß das, Puissance, glaube ich? Das war auf dem Soundtrack von der französischen Version des Scarface Games 2006. Und das ist klar, die haben eine Animation aus dem Spiel rausgenommen, aber Leute, trotzdem, ne, das ist 14 Jahre her und das Video sieht an vielen Stellen besser aus als das Scarface-Video. Naja, ich meine, die Außenaufnahmen von Miami waren cool so, aber gerade was so die Spielcharaktere anging, das war ja so ein bisschen auf GTA Vice City angelehnt. Naja, also will ich nicht haten, generell Animationsvideos können halt cool sein, aber ich war dann schon überrascht zu sehen, dass das Roff-Video von 2006 dann doch nochmal genauso, wenn nicht sogar besser ist, was die Animation angeht. Ja, ansonsten unspektakulär, ich meine, Haftalbum, so ein Farid-Album ist jetzt auch nichts, was die Szene im Boden erschüttert. So, er ist ein großer Rapper, er hat gearbeitet, er hat abgeliefert in den letzten Jahren, so egal ob es einem gefällt oder nicht. Das kann man nicht verneinen. Es gibt ein paar Songs, die ich immer mehr höre, aber es ist jetzt nichts, was ich das Jahr über durchhören werde, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten die drei Faves wahrscheinlich: Scarface, Santiago Bernabeu, Hadouken. Vielleicht noch teuer, teuer. So. Gut, nächstes Album. Und zwar, da kommen wir auch zu dem G, dem OG aller Rapper gerade, dem richtigen Gangster aller Ami-Rapper gerade. Und zwar mein alter Homie, King of the Kings, Freddie Cocaine, Freddie Gibbs. Freddie Gibbs hat sich zusammengetan mit Producer-Legende The Alchemist und hat das Alfredo-Tape gedroppt. Das ist auch ein kleines Wortspiel. Deswegen sieht man auch die Pasta auf dem Cover, also Fettuccine Alfredo, aber Al wegen Alchemist und Fredo wegen Freddy. Also da habe ich euch den Albumtitel mal aufgelöst, für die es noch nicht wussten. Ansonsten, Leute, es sind 10 Tracks, 35 Minuten typischer Mafia-Cocaine-Slangen-Gangster-Sound. Ja? Also viele von den Songs, auch wie die klingen, vom Klang her, vom Sound her, die könnten auch im Hintergrund bei einem Quentin Tarantino-Film laufen, oder im Hintergrund von so einem 80s oder frühen 90s Mafia-Film. Ginge voll klar, ja. Ich finde, viele von diesen Alchemist-Beats sind jetzt nicht so Beats, wo ich dann total abgehe. Ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt so. Es ist halt auch so ein bisschen Film-Soundtrack fast schon, ja. Aber Freddy, und das muss ich auch sagen, Freddy ist einer der besten Rapper weltweit. Facts. Facts. Und das schon seit fast 10 Jahren, Freunde. Freddie Gibbs ist mad underrated, aber das ist auch okay. Er spielt in seiner eigenen Lane. Er versucht nicht, irgendwie an neue Trends da, auf neue Trends zu springen oder irgendwie sich zu verbiegen oder komische Features zu machen. Freddie Gibbs ist Freddie Gibbs. Freddie Gibbs ist ein motherfucking OG aus Gary, Indiana. Hat auch übrigens den lustigsten Instagram-Account aller Zeiten, maybe. Also Top 3 auf jeden Fall. Was der in seine Stories postet. Also, wenn ihr Freddie Gibbs noch nicht folgt, Freunde, das ist wirklich eine ernst gemeinte Empfehlung. holt das auf jeden Fall nach. Freddie Gibbs, unfassbar lustig, dass der noch nicht gesperrt wurde, ist ein Wunder, was der da postet für crazy shit. Extrem entertained. Also ich schicke auch vielen Kumpels immer wieder Freddie Gibbs Stories. Ich liebe den Typen. Und das Album ist auch krass. Ja, es ist sehr gut. Man muss sich auch ein bisschen da rein, man muss reinkommen, weil wenn du den ganzen Tag, die ganze Woche nur so Trap-Banger hörst, dann wird das für dich ein bisschen komisch wirken, ja. So staubtrockene Beats, gut, das würden jetzt Journalisten bei Juice schreiben, aber ja, auch diese Soul-Samples, diese Chopped-Up-Sachen von Alchemist, man muss da ein bisschen reinkommen, aber Freddy ist einfach so gut, Freddy ist so krass, Freddy hat Punchlines, Freddy hat einen der smoothsten Flows überhaupt, also was der auf dem Track God is Perfect da abliefert. Und wir sprachen gerade von Rick Ross. Rick Ross ist hier vertreten auf Scotty Beam. Ich habe den Song auch letzte Woche oder vor zwei Wochen in meine Vibe mit Vizzy Weekly Rotation Playlist reingepackt. Super nicer Song. So richtig Mafioso, Maybach Music Feeling. Zwar ein bisschen weniger glanzvoll als die Rick Ross Sachen normalerweise, aber so richtig mit Sample und kann man so richtig bei sonnigem Wetter reinhören und sich wie ein OG fühlen. Also feiere ich extrem. Und dann hast du natürlich mit Benny the Butcher, was auch ein sehr guter Rapper ist, den Song Frank Lucas. Das ist so richtig dunkel, düster, so richtig mieser Beat, so dreckig und so. Amis würden jetzt sagen gnarly und grimy, so kommt der richtig rein. Also Freddy feiere ich total. Ich muss mir ein bisschen mehr Zeit lassen mit dem Album. Ich habe gerade die letzten 4 Tracks, müsste ich noch öfter hören. Ich muss auch ein bisschen mehr auf die Texte achten, einfach weil es sich bei ihm lohnt. Aber auch jetzt, ich glaube, Bandana kam ja auch dieses Jahr raus, glaube ich, Frühjahr diesen Jahres oder Ende letztes Jahr. Entschuldigt mich, wenn ich falsch liege, mit Madlib, die Fortsetzung zu Piñata, was auch eins der besten Rap-Alben der letzten 10 Jahre war. Freddy, Bro. I love you, ohne Scheiß. Aber ich muss euch jetzt mal die Anekdote erzählen, wie ich Freddy Gibbs getroffen habe, weil ich habe das geteasert und manche Leute kennen die Geschichte, manche Leute wissen das noch nicht. Gerade einige der neuen Vibe mit Vizzy-Hörer, die mich jetzt noch nicht so lange kennen. Ich habe Freddy Gibbs getroffen am Hauptbahnhof von Leipzig. Ich war nämlich da, das war September 2014, auch in dem Jahr, als Piñata rausgekommen ist. Das war auch die Piñata-Tour in Europa. Ich war aber zum Praktikum in Gießen. Also Shoutout an alle meine Hessen. Hessen sowieso, beste Leute. Und ich musste da aber für einen Tag zurück nach Dresden fahren oder so. Und dann bin ich, der Zug fährt dann über FFM und dann in Leipzig macht er Halt. Und dann musste ich da umsteigen und hatte irgendwie noch eine Stunde Zeit. Und jedenfalls laufe ich da durch die riesen Bahnhofshalle. Also Leipzig hat einen gigantischen Hauptbahnhof. Das ist wirklich riesig. Ich glaube, der größte Kopfbahnhof auch in Europa. Das ist ein Riesending. Und ich habe nach Essen gesucht. Und jedenfalls fällt mir dann sofort im Auge, ich sehe den schwarzen Dude, so skinny Typ, aber groß gewachsen, so Adidas Tracksuit, Sneaker. Und neben ihm einfach so ein brachialer Typ, so richtig 2 Meter groß, 2 Meter breit gefühlt, riesige Kante. Und ja, was soll ich sagen, das fällt natürlich auf. Wahrscheinlich auch in Leipzig. Nein, aber das fällt auf. Und ich habe natürlich geguckt und du denkst dir dann halt auch so, weil ich wusste nicht, dass er die Nacht vorher ein Konzert hatte. Ich glaube in Berlin und dann auch in Leipzig. Ich wusste das nicht. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich war großer Fan zu dem Zeitpunkt von eben dem Piñata-Release. Und ich habe so die ganze Zeit so die Augen zusammengekniffen. Ich dachte so, Bro, das ist jetzt ein Joke. Das kann nicht wahr sein. Das ist doch nicht Freddy Gibbs. So. Ich habe geguckt und ich dachte so, damn, Alter. Und dann bin ich so richtig, ja, creepy-mäßig 20 Meter Abstand hinter den hergelaufen. Und dann dachte ich mir so, ja, Mann, fuck it, du musst einfach probieren. Die sahen auch nicht deutsch aus. Also, das ist auch ein dummer Satz. Aber einfach von dem ganzen Swag und dem ganzen, wie die gekleidet waren, wie die sich gaben, so von der Attitude her, die wirkten einfach, als würden die aus Amerika kommen. Und dann habe ich gedacht so, das ist doch Freddy motherfucking Gibbs. Und dann bin ich dann hingegangen, so, die standen so auf einer Rolltreppe, da ging es runter zu der Fressmeile und der Bodyguard guckt mich schon so an, so, das war so sein Homeboy und guckt mich schon so an und ich so, so richtig nice, so, excuse me, sir, are you Freddy Gibbs? Und er so, yeah, man, what's up? Und ich so, yo, shit! Und dann haben wir natürlich eingeschlagen, so, über King und, Freunde, ich muss euch sagen, deswegen, Freddy Gibbs ist einer der coolsten, korrektesten, nettesten Menschen, die ich kennenlernen durfte aus diesem Rap-Game, vor allem aus Rap-Amerika. Wobei, gut, ja, kann man an einem Finger abzählen, die Leute an einem Finger aus Amerika, die ich getroffen habe. Aber unfassbar nett und ich habe nur gefragt, was geht bei dir? Und sie, ja, Mann, ich war gerade im Westin und so und ich habe übelsten Hunger, wir brauchen was zu essen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und so, ich so, worauf hast du denn Bock? Und dann habe ich so aufgezählt, was es gibt, ja, willst du Döner essen und so oder willst du asiatisch? Und er so, yeah, let's get some Asian food, man. Und ja, dann sind wir zum Asiaten gegangen. Und Bro, ich war schon hyped, so, ich weiß nicht, das ist halt, da wird man irgendwie zum Fan oder so, das ist, mein Herz hat gepocht, es war crazy, also richtig Fanboy-mäßig, hätte ich auch gar nicht damit gerechnet, aber die beiden waren so korrekt, die so, yeah man, chill with us, let's get some food. Dann sind wir dann zu dem Asiaten und es war halt auch randvoll, aber keiner hat dort Freddie Gibbs erkannt, das war auch so ein bisschen, ich meine, klar, er ist nicht der übelste Weltstar, aber du stehst dann halt mit so einem Typen, der eins der besten Rap-Alben released hat und keinen juckt's irgendwo. Und wir sind dann zu dem Asiaten rein und ich habe ihn gefragt, was er will. Und er wollte so ein bisschen, ja, I want the chicken with the rice. Can I get some hot sauce? Do you have some hot sauce? Und dann habe ich das arrangiert und der wollte dann zahlen mit seiner American Express Black-Karte. Und die wollten das nicht annehmen. Und der so, oh, god damn. Und dann so, da hat er aber nur Dollar. So, der hatte so richtig ein Bündel, so einen großen Stack Dollar in der Tasche, so in seiner Jogger. Und ich sag so, damn. Ich so, dann habe ich gemeint so, ja, fuck it. So, I'll pay for your food. Ich werde dein Essen bezahlen. Und dann habe ich für einen erfolgreichen Rapper aus Amerika das Essen ausgegeben. Also ich habe Essen gekauft für seinen Bodyguard und ihn. Ich bin ja auch nicht arm geworden daran, aber ich meine, Freunde, ne? Also wer kann das schon behaupten? Also nein, auf jeden Fall habe ich ihm gerne dieses Essen gekauft. Wir haben dann zusammen gechillt und haben geredet über das Leben. Er hat mir erzählt von seiner Tour und hat mir erzählt von seinen Nächten mit European Bitches. Sehr interessant, das war auch bevor sein Kind auf die Welt gekommen ist. Also ich will jetzt nicht snitchen auf jeden Fall. Super lustig, ich wollte die ganze Zeit Foto mit Freddie Gibbs machen und ich gucke und das war so, hatte ich noch mein altes, was war das für iPhone 4S, Katastrophe, ich hatte noch mein altes iPhone und das war randvoll, irgendwie 16 GB Speicher oder so, es war randvoll, ich hatte gar keinen Platz mehr und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn das iPhone zu voll ist, ihr könnt keine Fotos mehr machen, der sagt dann zu viel Speicherplatz und ich habe die ganze Zeit probiert, Sachen zu löschen. Bro, das ging immer noch nicht. Und ich bin dann schon panisch geworden. Der so, you wanna take a pic, man? Und ich so, yeah. Und dann hat er so schon gewartet. Und ich dachte so, damn, ich habe so Panik bekommen. So die ganze Zeit so Apps gelöscht. So richtig wild auf dem Phone rumgetrommelt, um die Apps zu löschen. Ich habe wirklich, hatte am Ende nur noch 3 Icons auf dem Phone, damit ich ein Foto machen kann. Crazy. Auf jeden Fall haben wir dann, hat der Bodyguard dann von uns ein Foto gemacht. Es ist auch noch irgendwo auf meinem Instagram. Freunde, wer wirklich das sehen will, der kann runterscrollen. Ich muss das wahrscheinlich löschen. Ich sehe dort aus wie der größte Horst. Alter Digga, was ist das für eine Frisur? Puh. Kannst du keinem zeigen. Vielleicht poste ich das bei Twitter mit irgendeinem Clowns-Face über meinem echten Face drüber. Aber Moment für die Ewigkeit. Und der Typ war überking. Ich habe dann auch geschrieben. Ich musste dann leider weiterfahren mit dem Zug, sonst wäre ich gern länger geblieben. Das hat mich angekotzt. Ich habe dann geschrieben auf Twitter, I can't believe I just paid lunch for one of my favorite rappers. Und dann hat Freddie Gibbs auch geantwortet. Er hat geschrieben, thanks G, mit so einer schwarzen Faust. King. Also ich hoffe, ich finde den Tweet von ihm noch, wenn sein Profil nicht zwischenzeitlich gelöscht wurde. Dann kann ich den jetzt nochmal retweeten. Super Moment und Freddie Gibbs seitdem definitiv in meinem Herzen drinne. Extrem korrekter Typ, super lustig und auch am Ende des Tages ein unfassbar guter Rapper. So, ich habe mich genug wiederholt. Gönnt euch auf jeden Fall Alfredo, Scotty Beam, God is Perfect, Frank Lucas. Super nice.
My name is Ace Hood. I am a platinum recording artist. I am also a health and wellness guru. And I'm a creative.
Dann kommen wir zu einem anderen Fave von mir. Ein anderer US-Rap-Artist, der mir extrem am Herzen liegt. Einer, den ich für unfassbar underrated befinde, schon seit x wie vielen Jahren. Und er hat wirklich, Bro, was weiß ich, 4 Jahre Pause gemacht, 3 Jahre. Es war unfassbar scheiße ohne seine Musik. Einer, der dafür gesorgt hat, dass ich so dem Ami-Rap verfallen bin damals. Ich spreche von Florida und Miami-Legende Ace Hood. Früher bei We The Best, bei DJ Khaled gesigned, jetzt independent unterwegs. Er hat sich getrennt und ja, hat auch ein paar Side-Hustles am Start. Er macht viel Fitness-Sachen. Der Typ ist ja geisteskrank fit. Also, Bro, Adonis, sein Großonkel. Und einer meiner absoluten Lieblings-US-Rapper. Also, ich finde, er ist auch der Urvater von vielen Flows, die jahrelang genutzt wurden. Ihr könnt euch die alten Sachen anhören. Er hat auch die Hits. Ich meine, I Just Woke Up in a New Bugatti. das Mixtape The Statement Teil 2 von 2011, glaube ich, oder 2012, von 2011, ist eins meiner absoluten All-Time-Lieblings-Mixtapes. Da sind unfassbare Banger drauf. Free My Brothers und auch der Song mit 2 Chainz. Unfassbare Sachen. Ich habe das damals zu Tode gepumpt. Das ist eins der überkrassesten Mixtapes ever und ich liebe den Typen. Also der hat so viele Flows gegeben an so viele Rapper, egal ob Lil Wayne, egal ob Drake, und die haben das gerne genommen, ohne ihm die Credits zu geben, was auch so ein bisschen Big Cap ist auf jeden Fall. Und er hat die Self-Preservation EP gedroppt vor ein paar Wochen mit 3 Tracks. War okay, aber jetzt endlich vor 2 Wochen ist sein neues Album gekommen, Mr. Hood. Und Freunde, also ich habe mich schon so leicht gefreut, aber wurde wenig Promo gemacht für das Album. Es ist wirklich schade, dass das ein bisschen untergeht. Deswegen waren meine Erwartungen auch, hielten sich in Grenzen. Ich weiß, er hat letztes Jahr ein Song-Snippet gepostet aus dem Auto, das hieß Casino. Ich habe es auch auf Twitter gepostet, ich bin nicht mehr klargekommen, Alter. Wie der in dem zweiten Part dort float, Bruder. Ich habe das gesehen und dachte mir so, Bruder, wenn du den Song nicht droppst, ich werde sterben. Gerade auch, weil, Freunde, seien wir ehrlich, wie oft posten US-Rapper irgendwelche Snippets und die Songs kommen nie raus. Aber der Song ist tatsächlich rausgekommen, letztes Jahr schon, zu meinem Geburtstag, Ende September. Und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Aber gut, zu meinem Geburtstag habe ich da auch wenig mitbekommen. Aber anyway, der Song ist drauf und Freunde, das Album ist
überhard. Überhard.
Vielleicht mein Fave-Ami-Album dieses Jahr.
Überhard.
Say Less mit Slim Diesel, Track 2, Banger. Casino, Track 3,
überkrass.
Habe ich gerade erwähnt. Big Fish, sehr nice Single gewesen. 12 O'Clock mit Jackies, auch ein Hit. Dann hast du Sachen mit Remember Nights. Dann hat er auch so diese leichten, diese Miami-Sounds, so sonnigem Wetter, Sonnenuntergang mäßig. Du sitzt im Lambo, fährst du die Straße runter wie Buba.
Überkrass.
So viele Banger, sexy Motherfucker. Aber dann, Leute, ich habe den Song gehört, ich bin nicht mehr klargekommen. Das ist so richtig alte Schiene, Maybach-Music-Style, Banger-mäßig, Trampoline. Damn.
Damn, Son. Damn, Son. Damn, Son.
Überkrasser Song. Überkrasser Song. Einer meiner Faves. Und Leute, hört auf jeden Fall rein. Trampoline ist mein Lieblingssong, zusammen mit Casino, aber Say Less, genauso ein Banger. Mr. Hood, Ace Hood. Ich hab jetzt gesehen, Nick hat das, Nivito hat das repostet, hat das gepostet, das Album. Eins meiner Faves, 100 Pro. Vielleicht Ende des Jahres gehe ich nochmal mehr ins Detail, warum ich das Album so feiere. Ich muss mir das noch öfter geben, aber ich habe das so 3-4 Mal durchgehört. Zu krass, zu krass. So, Run the Jewels, das Duo von LP und Killer Mike. Killer Mike sowieso gerade viel in den News, weil er so eine outspoken, so ein Sprachrohr ist für die schwarze Community in Amerika und für Atlanta auf jeden Fall. Die beiden bilden das Rap-Kollektiv Run the Jewels und haben jetzt den 4. Teil ihrer Run the Jewels-Albumreihe gebracht. Ich konnte leider nur einmal reinhören. Das ist jetzt nicht genug, um euch eine Review zu geben. Da sind sehr nice Songs drauf. Out of Sight mit 2 Chainz ist auf jeden Fall mir sofort ins Auge gestochen, beziehungsweise ins Ohr gestochen, so gesehen. Und Just mit Pharrell Williams und Zack de la Roca, sehr krasser Song. Gerade für die aktuelle Situation und passend zu dem heutigen Podcast-Thema, super relevant, kann ich nur empfehlen. Run the Jewels ist ein sehr eigener Sound. Das ist sehr, ich würde schon sagen, in gewisser Weise Conscious Rap. Aber Conscious Rap, der sehr nice Sounds benutzt. Also das ist nicht langweilig, das ist aggressiv und auch einfach gut gerappt. Also Killer Mike, Bro. Ich meine, LP ist ein Mega-Rapper, aber Killer Mike ist crazy gut, Alter. So Killer Mike und Freddie Gibbs, das ist so eine Generation von Rappern, die ein bisschen abseits vom Mainstream stattfinden, aber auch nicht so Raps machen, so nach dem Motto, ah ja, das ist Rap für so kluge Leute. Weißt du, das ist gar nicht prätentiös, sondern es ist so richtig hartes, gutes Zeug. Feier ich, so, ohne irgendwelche Allüren, so. Also Run the Jewels 4, ich muss mir das öfter geben, aber es ist nur meine Empfehlung an euch, hört rein. Ansonsten bei dieser Run the Jewels-Reihe Teil 2 ist das Meisterwerk. So, bevor ich jetzt Schluss mache, eine kleine Empfehlung eigentlich, was ihr gucken sollt. Ich habe in dieser Urlaubszeit mit meiner Fam eine Serie geguckt, die aus 2 Staffeln besteht, jeweils 6 Folgen, also nicht viel. Die Rede ist von Fleabag. Eine englische Sendung, britische Sendung. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ja eine gute Bekannte von mir aus Italien das gerne guckt. Und ich dachte mir, gut, guckst du mal rein, weil sie meinte, es wäre unfassbar gut. Und ich habe gesehen auf IMDb 8,7 von 10. Damn, das ist überkrass viel. Also sehr gute Punktebewertung. Und die Serie läuft bei Prime. So, und das ist, jemand hat mir das beschrieben als feministische Serie. Und ich erstmal so, Und jetzt nicht, weil ich ein Problem habe mit feministischer Kunst, aber ich hatte irgendwie so Bedenken, dass es so ein bisschen in die preachy Richtung geht so und genau deswegen sind Männer so scheiße und bla und egal wie berechtigt das ist, ich dachte mir so, ja. Aber Leute, es hat mich mega geflasht. Fleabag, eine unfassbar gute Serie und es hat mich lange nicht mehr so eine Serie geflasht, wo ich wirklich über mein eigenes Handeln nachdenke. Also wirklich, das ging auch manchmal sehr unter die Haut. Es ist eigentlich eine Komödienserie, ja, geschrieben von Phoebe Waller-Bridge. Die Hauptdarstellerin hat auch die Serie geschrieben, alles alleine. Unfassbare Leistung. Also es ist eine der am besten geschriebenen Serien, die ich je gesehen habe, muss ich straight up so sagen. Es geht um eine junge Frau, die in London wohnt und einen Kaffee betreibt. Und sie versucht einfach durchs Leben zu navigieren. Also wir befinden uns sozusagen als Fly on the Wall und sehen ja zu, wie sie durchs Leben läuft und sie ist auch eine wirklich, ja, schräge Person in gewisser Weise. Sie bricht oft die Fourth Wall, also sie spricht oft direkt zum Zuschauer. Sie hat eine Schwester, mit der sie sich nur semi-gut versteht. Ihr Vater will nichts wirklich mit ihr zu tun haben anfangs und er hat auch eine neue Frau, die eine absolute Bitch ist und in der Serie geht es auch extrem viel um Sex, also das mit meinen Ellies zu gucken, war auf jeden Fall eine Experience. Also ich glaube, jetzt können wir uns alles sagen. Aber es ist einfach so gut gemacht. Und auch passend zu der zwischen Chai und Schwestern Folge über Dating-Fails. Also das sieht man gerade in den ersten Folgen, wie sie sich mit bestimmten Männern trifft und was die Männer für Scheiße labern. So. Und was die Männer auch falsch machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab so Momente, da habe ich auch mich gesehen in einigen der Leute dort und oder meine eigenen Verhaltensweisen. Das war auf jeden Fall ein bisschen cringy für mich selbst. Ne? Aber das macht eine gute Serie aus, dass du dann auch anfängst, über dein eigenes Leben nachzudenken, über deine eigenen Handlungen, deinen eigenen Umgang mit Frauen oder mit den Leuten um dich herum. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, ich war geflasht. Also die Serie ist sehr lustig, an Stellen auch sehr traurig. Super viel Sex, super viel Witze, super viel Humor. Sowas würde in Deutschland auch nie, würde niemand auf die Beine stellen können. Also nie hinkriegen. Das ist, es ist zu intelligent, es ist zu subversiv, es ist, geht zu sehr unter die Haut. Für mich wirklich ein großes Serienereignis in dem Sinne. Trotz Mikrokosmos-Handlung ein großes Ereignis. Also Fleabag kann ich nur empfehlen, echt, hat mich sehr geflasht und zwei wunderbare Staffeln habe ich im Nu gesuchtet. Krass, Leute, echt. Also da bin ich bis heute begeistert. Ich werde wahrscheinlich das auch einfach wieder nochmal gucken, also um einfach nur die kleinen Details aufzusammeln, weil gerade was die Dialoge angeht, das ist so scharfsinnig, das ist so gut beobachtet. Ansonsten, boah, ich habe mich um Kopf und Kragen geredet, Leute, ich bin raus. Ich hoffe, ihr habt die Pause genossen von mir. Ich habe die Pause auch gerne genossen. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Dieser Früchtetee. Damn. Ach so, ein kleiner Joke am Ende. Ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich war bei meinem Bro Feras von Knapp vor 8 zusammen mit Yahya, der auch bei Knapp vor 8 mitmacht. Und ich habe diese Omegle-App genutzt. Aus Fun haben wir das gemacht. Das ist dieser Videochat, so ein bisschen Chat-Roulette-mäßig, wo du einfach mit Leuten aus der ganzen Welt Videochatten kannst. Du musst die annehmen, die müssen dich annehmen, da kannst du labern, aber wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du auch weiter swipen. Freunde, ich wurde hochgenommen des Todes. Ich wurde hochgenommen des Todes. Karriere beendend. Aber ich muss es euch sagen. Ich habe das Charbonello schon geschrieben, so, weil der Junge versteht meinen Schmerz, aber ich wurde hochgenommen. Wir haben mit mehreren Leuten da gesprochen, auch viele Mädels, irgendwie so auch jüngere Mädels, also oh Gott, das klingt, wie das schon klingt, aber ja, passend zu dem Joke gleich. Mädels, so 18-, 19-jährige Mädels aus Bayern oder aus NRW oder so. Freunde, mir wurde dreimal wurde mir an dem Abend gesagt, ich würde aussehen wie Yo Olli. Bruder, die haben mich getötet. Getötet. Ich habe das einmal gehört und ich fühlte mich schon krass beleidigt, dass sie mich mit diesem Kelleck dort vergleichen. Aber es wurde mir einfach dreimal gesagt, zweimal von Mädels, einmal von irgendeinem Typen. Wir haben eigentlich geheult vor Lachen, aber es hat mir so weh getan, Leute. Bitte. Bitte sag mir nicht, ich sehe aus wie Yo-Oli. Bitte sag mir nicht, ich sehe aus wie King Oli. Also erstens mache ich nicht so gute Musik wie Young Alpha und würde auch niemals solche Höhen erreichen wie er. Aber Bro, Leute, die haben mich gekillt. Ey, weißt du, wie du aussiehst? Wie dieser Yo-Oli. Bruder, ich bin raus. Also wirklich, das war Karriereband. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich weitermachen soll mit Vibe mit Wizzy. Aber hier bin ich. Also das ist auch, geht jetzt auch raus an Yo-Oli. Wenn du mal irgendwann mal einen Double brauchst, ja, egal ob für so ein Video oder für jemanden, der mit den Cops redet, weil du wieder mit irgendwelchen 13-Jährigen gesnapchattet hast, dann kannst du ja mich engagieren. Also für das richtige Mula würde ich das auch machen. Ansonsten, Freunde, wenn ihr nett zu mir sein wollt, dann nennt mich nicht Yo-Oli und ich danke euch fürs Zuhören wie immer. Vergesst nicht, abonniert und liked, abonniert meine Seite Viben mit Wizzy auf Instagram. Und folgt mir als Veni Vidi Visi bei Twitter. Ich freue mich auf euer Feedback, gerade zu dieser Folge. Ist ein bisschen was anderes. Ich dachte, ich kann nicht einfach wiederkommen und dasselbe Zeug machen. Deswegen, I switched it up. Ansonsten, Freunde, genießt das Wochenende. Wetter ist ja gerade wieder geil, obwohl war jetzt geil die Tage. Geht raus, macht Bergfest, so wie der Bruder Riri. Gönnt euch zur Pizza, so wie ich letztes Wochenende. Gönnt euch ein bisschen Punani, gönnt euch ein bisschen D an alle meine Sisses. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich hab euch lieb. Bruderkuss.
Goodbye.